Das Lustige ist, ich finde immer wieder Leute, die sagen so, ja, ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft sein wird und ich weiß auch nicht und irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn du dann sagst irgendwie, die haben Kinder. Ja, und dann sage ich, was denkt ihr denn über eure Kinder nach? Und dann sagen, die haben ganz klare Visionen für die Zukunft. Die sagen, ja, ja, also ich möchte, dass mein kleiner Sohnemann irgendwie Abitur macht und dann will ich, dass der studiert und wenn der studiert, möchte ich, dass der gerne, ne, und so weiter. Ob das sich jetzt so ausspielt, sei mal dahingestellt, aber sie haben klare Visionen für die Zukunft. Meine Einladung ist halt, einfach bewusster mit der Zukunft umzugehen. Sich hinzusetzen und zu sagen, wie wir haben eine Rolle zu spielen, sei es passiv oder aktiv, aber wir können diese Zukunft gestalten.
Hallo Catalina.
Hallo Felix. Ich finde es richtig toll, einfach irgendwie hier reinzuquatschen, in dem Moment, wo der Countdown runtergelaufen ist. Ich habe das Gefühl, das bringt dich immer so ein bisschen aus dem Konzept und das finde ich gut.
Nee, ich finde es super, wenn wir reinstarten mit dem Satz, auf keinen Fall nehmen wir das nochmal auf, weil dann wissen alle, wir werden dieses Intro und auch alle anderen Intros, die noch offen sind, auf gar keinen Fall nochmal aufnehmen, sondern das hier passiert. Es wird vielleicht geschnitten, wahrscheinlich aber eher nicht. Und Olli ist nicht da. Ich habe Olli aber gerade getroffen.
Wo hast du Olli denn getroffen?
In Köln. Ich bin gerade auf Deutschlandbesuch und wir haben eine kleine, feine Feier in Köln gehabt und Olli kam vorbei und war schlaflos und verabschiedete sich nach kurzer Zeit wieder, blieb dann aber noch 2 Stunden. Ist das eigentlich auch was Rheinländisches?
Das weiß ich nicht, ob das was Rheinländisches ist, aber das hört sich auf jeden Fall nach Olli an, dass er sagt, schau, ich muss jetzt los, ich muss jetzt wirklich unbedingt wieder los und dann bleibt er noch 2 Stunden. Das würde auch erklären wirklich, warum er immer für Zoom-Calls zu spät kommt, weil er im vorherigen Zoom-Call stecken geblieben ist.
Er hat auch einen Freund dabei gehabt, der gesagt hat, ja, ich kenne den Olli seit 20 Jahren, er macht das seit 20 Jahren so, dass er sich immer verabschiedet.
Dann ist es vielleicht einfach ein Olli-Ding.
Ja, und jetzt ist Olli überhaupt nicht da, weil wir beide heute das Vergnügen haben, und mit einem Kölner sprechen.
Genau, mit Pascal Finett, der mittlerweile nicht mehr in Köln lebt, sondern in Boulder in Colorado.
Unverschämt.
Unverschämt, ja, es muss wunderschön sein da. Und ich glaube, er genießt das Leben da auch in vollen Zügen.
Ja, also ich glaube ja, dass Leute, die in Boulder leben, oder Boulder, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, auf jeden Fall generell, die haben so einen Gesundheits-Fitness-Grad, auch wenn man die schon sieht, also wäre ich sofort so ein bisschen neidisch, weil die sehen irgendwie immer gesünder aus als alle anderen Menschen, die in den USA leben. Auch die New Yorker, die ja sehr viel laufen und ins Yoga, Fitnessstudio, was weiß ich, was sich bewegen in der Stadt. Diese Menschen aus Boulder sind irgendwie nochmal so ein Level drauf, weil die halt die ganze Zeit hängen die in irgendwelchen Felsen und gehen Skifahren und Gravelbiken und was du halt so in Berlin machst.
Ja, ich glaube, die sind einfach die ganze Zeit draußen, während Leute in anderen Großstädten oder in Großstädten einfach wie so Zimmerpflanzen die ganze Zeit vorm Rechner hängen.
Vor sich hin rotten.
Ja.
Und aber damit viel Spaß.
Je. Oh Gott, Felix, ich krieg das nicht. Das kriegen wir nicht mehr in das Intro. Das war noch jetzt auch schon.
Okay. Das wird genauso gesendet, denn es ist wichtig, sich auszumalen, wie schwierig es ist, kurz vor Mitternacht noch miteinander zu sprechen. Und wir sind wirklich auch, ich glaube, inzwischen jetzt an einem Punkt nach knapp 5 Minuten, wo sich die meisten der Zuhörenden sowieso verabschiedet haben. Das heißt, wenn ihr jetzt noch zuhört, habt ihr einen großartigen Podcast vor euch, der euch von tiefen Fallen von Felsen bis hin zum forensischen Zukunftsforschen führt. Ich glaube, jetzt habe ich 6-mal F verwendet im letzten Satz. Bin sehr stolz darauf und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß mit unserem Zukunftsforscher Pascal Finett. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem wunderbaren Pascal Finett. Pascal, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Catalina, ich glaube, ich muss ein Geständnis machen zu Beginn, weil ich glaube, ich habe angefangen, Pascal in diesen Podcast einzuladen, noch bevor du uns überhaupt gejoint hast im Team. Das ist also wirklich Jahre auch. Her. Und Pascal, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich entschuldige mich in aller Form.
Ich glaube nach wie vor, dass ich derjenige war, der häufiger unsere vielen Terminversuche abgesagt hat. Deswegen Entschuldigung angenommen und Entschuldigung von meiner Seite auch.
Ja, es war ganz schön. Ich wurde irgendwann einfach ungefragt zu einer E-Mail-Unterhaltung hinzugefügt zwischen dir, Felix, dir, Pascal, Oliver auch noch mit dabei. Und diese Unterhaltung bestand eigentlich immer nur aus so Einsatzabsagen, warum es jetzt irgendwie gerade doch schlecht ist. Und aber, dass man unbedingt wirklich einen weiteren Termin finden möchte und sich bemüht. Und deshalb finde ich es wirklich toll, dass wir hier jetzt heute zusammengefunden haben.
Darüber redet ja niemand beim Podcasten. Wenn man so hochkarätige Gäste hat, wie lange das oft dauert, bis man sich dann tatsächlich gegenüber sitzt. Und Pascal, du wurdest uns schon mehrfach empfohlen. Ganz zu Beginn, als wir den Podcast angefangen haben, ich würde mal sagen einmal in der Mitte und dann auch kürzlich wieder, und zwar von Andreas Rajo Kniep, mit dem wir vor ein paar Monaten gesprochen haben über das Pokern in Las Vegas und vieles, vieles mehr, was er so macht. Es kamen auch nackt das Tischtennis spielen. Also es war ein sehr interessantes Gespräch. Und er hat uns gesagt, er hat uns gesagt, ohne dass es jetzt direkt zu dir überleitet, er hat uns gesagt, wenn ihr irgendjemanden interviewen müsst, wenn ihr irgendjemanden in diesen Podcast einladen müsst, dann ist es Pascal Finett. Das ist jemand, der egal wie viel er macht und wie viel in seinem Hirn rumschwirrt, immer den Überblick hat. Kannst du das bestätigen?
Kann ich bestätigen? Kann ich Lobhudeleien vom lieben Andreas bestätigen? Nee, kann ich nicht. Aber wenn er das sagt, dann nehme ich das gerne als Kompliment entgegen.
Also du siehst, und für uns, die wir dich ja über unser Videotool angucken, über Riverside, unglaublich organisiert aus. Du hast ein perfektes Kamerabild, bist perfekt ausgeleuchtet. Dein Mikrofon sitzt und steht perfekt. Du hast den Bildausschnitt mit wunderbarem Hintergrund. Hat ganz bunte Farben. Es sieht auch ein bisschen aus wie Kunst. Woher kommt das, dass du zu jeder anscheinend Tages- und Nachtzeit perfekt in einem Podcast ankommen kannst? Was hat's mit der Kunst hinter dir auf sich?
Also das Podcast-Setup kommt aus der Pandemie und aus der Tatsache, dass ich in einem Arbeitszimmer bei uns im Haus sitze, das extrem hohe Decken hat. Das kann Catalina ja auch nachvollziehen. Und wenn du hohe Decken hast, hast du viel Schall. Und wir hatten tatsächlich so dermaßen viel Echo in diesem Zimmer, dass ich irgendwann, als wir das als Arbeitszimmer aufgebaut haben, einen lokalen Soundingenieur angerufen habe und gesagt habe, ich muss dieses Echo rauskriegen. Und er sagte, ja, du kannst diese Wandbetafelungen verwenden, die halt, weißt du, in Studios vorhanden sind. Ja. Und dann machen die tatsächlich Computersimulationen, wie viele von diesen Tafeln du brauchst, um eben irgendwie Studioqualität zu kriegen. Und er sagte mir dann, du kannst irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 6 Tafeln haben und du kriegst okay Qualität, oder du kannst 12 haben und du hast eine Qualität, die ist besser als ein Soundstudio, also was das Echo betrifft. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir 12. Und dann saß ich auf einmal in einem Büro, in dem tatsächlich kein Echo. Unglaublich gute Soundqualität. Oh, und dann fängst du halt an zu sagen, okay, jetzt brauche ich auch ein gutes Mikrofon dafür und dann brauche ich eine gute Kamera und dann brauche ich ein gutes Licht. Und nach und nach wird dein Bankkonto kleiner und dein Stapel an Gear, also dein Stapel an Mikrofonen und dergleichen größer. Und irgendwann hast du dann das Endstadium erreicht und sagst, jetzt reicht's. Und da sind
aber
wir.
Also du könntest, ist top-notch, also wirklich, das hat sich gelohnt.
Ja, also Pascal, du könntest jederzeit bei der Tagesschau live gehen. Du siehst, glaube ich, besser aus als die meisten, die dort vor sehr, sehr teuren Kameras stehen und sitzen. Aber du hast gerade gesprochen von einem Haus mit hohen Decken. Wo steht das? Wo bist du eigentlich?
Genau, das ist eine gute Frage. Als ich in die USA gekommen bin, das war 2008, sind wir in Silicon Valley gezogen. Das war der Grund, warum wir in die USA gegangen sind. Und haben dann direkt im Herzen vom Silicon Valley gelebt. Also in Mountain View, das ist da, wo auch Google unter anderem sitzt, und sind am Anfang der Pandemie, allerdings nicht aufgrund der Pandemie, das sondern einfach nur glücklicher Zufall, ins absolut wunderbare Boulder, Colorado umgezogen. Das heißt, ich bin jetzt in den Bergen auf etwa 2000 Metern Ich gucke von meiner Terrasse auf die Berge drauf. Skifahren ist für mich 40 Minuten entfernt. Bergsteigen, ich bin großer Kletterer, ist alles von 20 Minuten bis 2 Stunden entfernt. Zehntausende von Bergsteigerouten, die wir hier ausprobieren können. Und eine super schöne Universitätsstadt. Also hier ist, das ist wirklich Heimat.
Wahnsinn. Du bist also very outdoorsy, wie die Amerikaner sagen würden.
Ja, du, ich bin grundsätzlich recht sportlich unterwegs. Ich hätte mich niemals irgendwie als besonders outdoorsy bezeichnet. Bevor wir hierher gezogen sind, hatte meine Frau eine Studie gelesen, die von NPR, dem National Public Radio hier in den USA, veröffentlicht wurde. Und da haben die sich angeguckt, es ist ganz spannend, das ist so eine ethnografische, anthropologische Studie. Die sind durch die USA gefahren und haben Leute gefragt, what do you do? Also was tust du? Und haben sich angeguckt, was sind die Antwort-Patterns, also die Verhaltensmustern, ja? Du gehst nach New York und Felix, da bin ich mal ganz gespannt, du lebst ja auch in New York, wie deine Antwort darauf ist. Du anscheinend in New York fragst du nicht, what do you do, sondern du fragst, where do you live? Weil die Leute, die in der Upper East Side sind, leben, sind andere Leute, ja, irgendwie so als Kollektiv, als die Leute, die in Greenwich wohnen und die in der Bronx wohnen und sowas, ja. Dann haben sie Leute im Süden, in den Südstaaten gefragt. Da fragst du auch nicht, what do you do, sondern du fragst, who's your family, who's your mama? Weil du verstehen willst, was diese Familienzusammenhälte sind. Ne? Also ich weiß irgendwie, du bist von der Smith Family, dann weiß ich irgendwie, das sind die komischen Leute, die da irgendwie unten der Straße leben. Im Silicon Valley, und das kann ich bestätigen, antwortest du mit, what do you do, mit der Firma, für die du arbeitest. Ja, du sagst also, ich bin irgendwie bei Google, ich bin bei Apple. Und ich kann dir sagen, Menschen, die bei Google arbeiten, sind andere Menschen als die Leute, die bei Apple arbeiten oder die in einem Startup arbeiten oder was auch immer. Und dann sind die auch lustigerweise nach Boulder, Colorado gekommen. Und die Antwort, die du in Boulder, Colorado bekommst, ist der Sport, den du machst. Ja, du sagst irgendwie, wenn du jemanden triffst, what do you do? Dann sagen die, ich bin ein Kletterer, ich bin ein Skifahrer, ich bin ein Radfahrer, ich laufe, ich was auch immer. Ja? Du hast halt hier so eine extreme Outdoor-Culture. Und dem kannst du dich nicht verwehren. Und dann wirst du irgendwann sehr, sehr schnell in diese Kultur reingezogen. Und heute beantworte ich eben die Frage mit What do you do? Ich sage den Leuten, ich bin ein Kletterer.
Mhm. Großartig. I'm a climber.
Ja.
Und du gehst du dann morgens erstmal climben? Oder hast du so eine Wand bei dir in deinem hohen Haus, an der du erstmal hochjagst?
Nicht ganz. Also ich bin überwiegend in den Bergen unterwegs. Das heißt, ein paar Mal die Woche erlaube ich mir den Luxus, halt für ein paar Stunden aus meinem Homeoffice mich zu entfernen und treffe mich mit Freunden und dann gehen wir klettern. Und das kann dann alles sein von ein paar Stunden bis zu, wir treffen uns morgens um 3 morgens. Dann wird dann erstmal 4 Stunden lang, wird dann in die Berge reinmarschiert und dann gehst du 6 Stunden lang klettern und dann marschierst du wieder 4 Stunden raus. Also schon etwas involvierter als Sport.
Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. The Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits, which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Economy round trip to Europe. Did you know? As an exclusive benefit, you earn 2 award miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners, and 1 award mile per $1 spent on all other purchases.
Ich habe auf deinem Instagram-Kanal auch gesehen, dass du auch ein Bild einer Mountain Range als Tattoo trägst. Richtig? Ja. Stimmt das? Ist es dein Arm oder ist es einfach nur ein Bild, was du sehr schön fandest und was du deshalb teilen musstest?
Es ist in der Tat mein Arm. Es ist, das ist so meine Midlife-Crisis wahrscheinlich, dass ich irgendwann sagte, ich möchte ein Tattoo haben, relativ spät in meinem Leben.
Mhm. Es ist also dein einziges?
Es ist mein einziges und ich habe einen Tattoo-Artist gefunden, der aus Barcelona kommt, den ich dann in New York, der in New York Residency hatte, den ich dann in New York in Brooklyn getroffen habe und der mir dann tatsächlich eine Mountain Range, den Lotus Flower Tower, der in Kanada in der Yukon-Wildernis steht, auf den Arm tätowiert hat, weil der Lotus Flower Tower für mich so das Symbol, es ist eins der klassischen, wirklich schwierig zu kletternden Berge, steht komplett alleine, du brauchst irgendwie 3 Tage, um dahin zu kommen und ist für mich das Symbol, wofür für mich Klettern steht. Also diese Mischung zwischen dem Struggle, also dass es nicht einfach ist. Für mich ist es tief meditativ. Ja, also wenn ich klettere, denke ich an nichts anderes als zu klettern. Was auch vielleicht eine ganz gute Idee ist, weil du kannst dich verletzen oder auch sterben.
Mm-hmm, makes sense.
Und eben diese unglaubliche Freiheit.
Mm-hmm. Wahnsinn. Und wahrscheinlich auch das Gefühl, wenn man es irgendwie geschafft hat, oder? Da den Gipfel Absolut. Zu erreichen oder vielleicht eine neue Route zu schaffen, die man vorher noch nicht geschafft hat.
Absolut,
ja, wirklich wahnsinnig faszinierender Sport. Ich bin leider komplett untalentiert, verfolge das wirklich aber immer mit allergrößter Begeisterung und Faszination.
Hast du dich mal auch in eine gefährliche Situation gebracht in letzter Zeit?
Habe ich mich in gefährliche Situation? Nicht wollentlich oder wissentlich. Ja, ich meine, du hast immer mal wieder Situationen, wo es, wo du dir sagst, wenn das schief geht, wird es wehtun. Glücklicherweise ist es zum großen Teil für mich noch nicht schief gegangen. Aber du hast halt beim Klettern, wir nennen das immer, wir klettern mit Seil, ja, überwiegend. Und du hast halt einen, der halt vorweg gehen muss. Mhm. Und diese Person, das ist im Englischen, sagen wir, on the sharp end, da hast du immer mal Situationen, wo du 10 Meter über deiner letzten Sicherungsstelle stehst. Und wenn du dann fällst, sind es einmal 10 Meter runter, dann hast du ja nochmal 10 Meter Seillänge. Das heißt, du fällst 20 Meter und dann das Seil spannt sich dann nochmal. Das heißt, du fällst dann mal locker 25 Meter. Und je nachdem, was dann unter dir ist, kann es wehtun. Ohne Frage.
Und das ist dir neulich mal passiert? Oder
ja,
warum
ich bin,
erzählst du das?
Man fällt. Glücklicherweise war dann unter mir wenig. Das heißt, man ist dann eben, man fällt dann ins Nichts, was
Wie tief
nicht so
bist
sonderlich
du gefallen?
Schwierig ist. Bitte?
Wie tief bist du dann gefallen?
Gute 20 Meter auf dem Seil.
Wow.
Ja.
Was,
aber wie
was
gesagt, glücklicherweise unter mir war nichts. Also ich bin dann nicht irgendwo aufgeprallt oder gegengerannt oder so, sondern
20 Meter?
Ja,
denkt man in dem Moment irgendetwas?
Ja, kann man aber nicht im Podcast sagen.
Okay.
Ja, man, du, ohne Frage. Also ich glaube, du hast Zeit genug, dann spielt sich dein Leben auch in Slow Motion ab. Du hast dann schon Zeit genug, während du fällst, zu überlegen, wo es wehtun wird.
Ach je.
Ja.
Hey, ich guck
aber
mir
wo ist dir das passiert? Also
kann
man das für die Menschen, die zuhören, beschreiben, den Berg oder die Situation? Weil jetzt hast du uns ziemlich weiterhin mitgenommen in diesen freien Fall. Ich würde mich nie trauen, von 10 Meter Brett zu springen. Ich kann mir gar nicht vorstellen,
ich auch nicht.
Was 20 Meter Fallen auslösen.
Du, ich würde auch nicht von einem 10 Meter Brett springen. Die Situation ist ganz einfach. Das ist die klassische Klettersituation. Und zwar, wenn du, wir machen was im Englischen heißt es Trad Climbing, also traditionelles Klettern, wo du im Grunde deine Sicherungsmittel mitnimmst. Also es gibt keine festen Anker oder, weißt du, irgendwie Eisen, wo du dich einklemmen kannst oder so, sondern du hast im Grunde diese Sicherungsmittel, das sind irgendwie Cams, ja, die kann man in diese, du findest Spalten in den Bergen, in denen du die reinsteckst und dann klippst du dein Seil darin ein. Und das haben wir gemacht und ich war eben, den Lead gehabt, das heißt, ich bin vorgeklettert und bin dann geklettert und dann gibt es eben diese Situationen, wo du einfach aufgrund der Tatsache, dass der Felsen keine guten Möglichkeiten hat für dich zu sichern, da musst du dann durchklettern. Ja? Und dann bin ich dann irgendwann so gute 10 Meter oder etwas weniger als 10 Meter über meiner letzten Sicherung gewesen und wollte gerade die Sicherung, also meine nächste Sicherung rein in den Felsen reinbringen, als mir der Fuß abgerutscht ist. Und dann war mein Problem, dass ich halt nur mich mit einer Hand festgehalten habe, weil ich die andere Hand zum Einbringen der Sicherung brauchte. Und dann ist mir der Fuß abgerutscht, was komplett mein Fehler war. Und dann hängst du halt nur auf einer Hand, dann kannst du dich an der einen Hand auch nicht mehr festhalten und dann geht's halt runter. Du, wie gesagt, das hätte alles deutlich schlimmer ausgehen können und ich habe irgendwie ein paar kleine blaue Flecken gehabt und habe Juhu geschrien. Das war's dann.
Juhu geschrien. Also der Klettergurt hatte ich dann so mit so einem Ruck
genau.
Wahrscheinlich aufgefangen, ja, du bist dann erstmal gebaumelt.
Ja, ja, genau. Aber das Schöne ist, was du ja, also die Seile, die wir heute verwenden, die sind alle dynamisch. Das heißt, die haben so ein bisschen Stretch, ja. Das heißt, wenn du runterfällst, du fällst wirklich sehr weich. Na, also das ist so ein bisschen wie wenn du auf so einem Trampolin bist. Weißt du, so alles so ein bisschen sehr, sehr, ist ganz weich. Also wie gesagt, solange du nichts beim Runterfallen nichts triffst, ja. Das Problem ist, wenn du runterfällst und dann irgendwie auf irgendeine Kante, eine Bergkante fällst oder sowas, das ist, wo es weh tut. Mhm. Also, wie gesagt, ist Teil des
kann man, Katharina, kann man einen Sturz beim Klettern angenehmer beschreiben als Pascal? Ich glaube nicht.
Ich finde auch, es hört sich jetzt, also Trampolinspringen, das hört sich irgendwie gar nicht so schlimm an.
Ganz entspannt,
und ja, man
oder?
Ist ja gut gesichert und irgendwie, ich würde mir einfach die ganze Zeit nur denken, ich hoffe, dass diese letzte Sicherung richtig gut hält, weil sonst war es das ja wahrscheinlich.
Ja.
Aber sie hat ja gehalten.
Sie hat gehalten und genau. Das ist so ein bisschen die Gefahr natürlich, dass irgendwas passiert, aber wie gesagt, ich glaube, wie in vielen Sportarten, die irgendein Risiko mit sich bringen, kannst du darüber nicht, ich glaube, du musst da rational drüber nachdenken, ohne Frage, weil ansonsten machst du Dinge, die dumm sind. Aber ich glaube, du kannst dich nicht im Kopf damit auseinandersetzen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ja? Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr beide Rad fahrt.
Oh, Katharina fährt.
Katharina. Hier im Hintergrund.
Genau, ich sehe es so ein bisschen im Hintergrund, genau. Ich fahre auch Rad und ich fahre ein bisschen Rad und ich habe für mich bergrunter mit Geschwindigkeit, das ist für mich der Horror. Da habe ich in meinem Kopf ständig nur irgendwie, okay, du rutschst jetzt aus und dann fliegst du auf die Seite und dann reißt du die ganze Seite auf und dieser Film spielt sich in meinem Kopf ab die ganze Zeit, ja. Deswegen bin ich dann, ich bin der langsamste Bergrunterfahrer, den du je gesehen hast.
Du hast mich noch nicht getroffen. Aber obwohl, also nee, ich denke, tatsächlich geht das eigentlich ganz gut. Aber ich wohne ja auch in Berlin, also man kann hier auch einfach nicht so lang und so tief bergab fahren. Das heißt, die Gefahr, dass man ultra schnell wird, ergibt sich auch gar nicht. Ich finde es aber trotzdem dann manchmal faszinierend, wenn man hinterher guckt und sieht, was? Ich bin 54 km/h gefahren mit dem Fahrrad. Also das schafft man irgendwie auch im Grunewald tatsächlich.
Ja, genau.
Und ja, klar, natürlich, man denkt, man hat die Hände natürlich an den Bremsen. Und es macht aber gleichzeitig eben auch Spaß. Aber bevor wir jetzt zu sehr abdriften in die Welt des Adrenalins, ich möchte noch mal ganz kurz nachhaken, weil du hast gesagt, ich hatte es zufälligerweise nach Boulder, Colorado verschlagen. Oder war das ein bewusster Move? Weil du hast jetzt mit so viel Begeisterung für eben diese ganzen sportlichen Aktivitäten, über diese ganzen sportlichen Aktivitäten gesprochen. Und es ist ja irgendwie auch eine Stadt, die tatsächlich immer so Top-Plätze erreicht, wenn es um die Lebensqualität in den USA geht. Also scheinbar sind die Bewohner und Bewohnerinnen Boulders ganz, ganz besonders glücklich. Vielleicht eben, weil sie diese Frage nach What do you do mit einer sportlichen Aktivität beantworten können.
Mit Sicherheit.
Aber ja, was hat dich damals eben vom Silicon Valley raus und rein nach Boulder gezogen?
Lustigerweise war das eine sehr, da bin ich dann vielleicht auch deutsch, eine sehr Spreadsheet-getriebene Entscheidung. Und zwar, als wir im Silicon Valley waren, meine Frau und ich, wir waren dann auch irgendwann mal damit durch. Also wir haben dann 12 Jahre Silicon Valley, hat es dann auch gereicht. Und hatten den Luxus, dass wir uns aussuchen konnten, wo wir leben wollen. Weil ich mit der eigenen Firma, ich brauche nicht, und meine Kunden sind überall auf der Welt, denen ist egal, wo ich bin. Wir mussten nicht irgendwo sein aus einem bestimmten, also aus einem Firmengrund. Und dann haben wir im Grunde eine ganz spannende Aufgabe. Wir haben uns überlegt, was ist denn für uns wichtig, wo wir leben wollen? Ja, und dann machst du so Sachen wie zum Beispiel in meinem Fall, weil ich viel unterwegs bin, ich brauche einen guten Flughafen, maximal eine Stunde von mir, weil ich habe, schlechter Flughafen ist nicht gut, wenn er zu weit ist, auch nicht gut. Das war Kriterium Nummer 1. Kriterium Nummer 2 war, ich kann diese Südstaaten, weißt du, diese feuchte Hitze kann ich nicht ausstehen. Ja, kann ich einfach nicht machen. Drittes war, wir haben in London gelebt, ich habe genug Regen in meinem Leben gesehen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie im Pacific Northwest, also Seattle oder so leben, wo es halt häufiger mal regnet. Ja. Dann wollen wir in einem Umfeld sein, das politisch eher liberal orientiert ist. Und wir wollen einen hohen Freizeitwert haben. Also zum Thema Outdoorsy. Und dann machst du das als Übung machst du das mal und dann stellst du fest, dass der einzige Ort in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist Boulder. Mhm. Und dann ziehst du nach Boulder.
Hat 300
ich war auch schon vorher hier, also ich kannte Boulder auch und war sowieso schon, sagen wir mal, infiziert mit der Idee, aber ja, das ist ganz spannend. Also es ist irgendwie, wenn du anfängst, mal wirklich rational darüber nachzudenken, wo möchtest du leben, stellst du fest, dass in dieser Riesenwelt, in der wir leben, es vielleicht gar nicht so viele Plätze gibt, die wirklich alle von deinen Boxen attackieren.
Ja, Wahnsinn.
Alle von deinen Boxen attackieren, das ist ein cooler deutsch-englischer Satz.
Ja, I know.
Ich habe heute, glaube ich, zu jemandem gesagt, ich hoffe so. Und dann dachte ich mir, nee, irgendwas war jetzt gerade falsch. Wie viel Deutsch sprichst du noch
Wenig.
Im Alltag, Pascal?
Wenig. Ihr habt das große Glück, dass ihr mich erwischt nach 3 Wochen mit meinem Vater, der aus Deutschland hier war und uns besucht hatte. Deswegen habe ich mal wieder deutlich mehr Deutsch gesprochen. Ich spreche aber sehr wenig Deutsch. Meine Frau ist auch Britin. Das heißt, wir sprechen zu Hause auch seit 20 Jahren nur Englisch. Und habe in der Zwischenzeit auch das lustige Problem, dass ich im Grunde von Englisch ins Deutsche übersetzen muss. Also ich denke in Englisch. Ja,
oh,
und ich,
wow.
Und häufig habe ich irgendwie Sätze, die muss ich dann tatsächlich, und dann passiert mir genau das, was dir passiert, Felix. Ich benutze dann deutsche Sätze mit englischer Grammatik und klinge tatsächlich wie irgendwie so einer von diesen Denglisch-Affen, die dann irgendwie...
Was ist denn ein Denglisch-Affe?
Du, ich hatte, als ich zur Schule gegangen bin, in Deutschland, in Köln, hatten wir ein paar meiner Schulfreunde, die, Catalina, du hast es ja auch erzählt, dass du ein Jahr im Ausland verbracht hast, in den USA, die dann halt ein Jahr in den USA verbracht haben. Und dann kamen die halt alle zurück und die haben alle halt so Deutsch with a little bit of English gesprochen, ja. Da wurde dann immer gerne das englische Wort, man muss ja mitbekommen, dass man in den USA gelebt hat, ne?
Ah, okay.
Und fand ich ja immer so ein bisschen affig, so nach dem Motto, das ist ja völlig idiotisch. Und heute sitze ich da und denke mir, Mensch, versteh es.
Wir sind alle Denglisch-Affen geworden.
Ich würde sagen, ich würde auch, also da bin ich sofort am Start bei der Checkbox Denglisch-Affe. Ich würde aber sagen, dass sich das in Berlin durchaus auch etabliert hat. Also wenn man in Berlin in der Medien- oder irgendwie Werbe-Marketing-Szene unterwegs ist, da reden alle so. Bin ich auch nicht
frei. Was ja aber faszinierend ist ja der Wechsel dann oder die Akzente. Also in Berlin oder jetzt, ich bin gerade in München, auch auf dem Spielplatz hört man ja auch so oder im Supermarkt zu sagen wie, ich nehme jetzt mal den Namen unseres Gastes, Pascal, come here, look at this. Und du weißt also, da ist irgendwie in der Familie muss Englisch gesprochen werden, ja. Obwohl die Mutter jetzt oder der Vater vielleicht gar nicht Englisch spricht eigentlich. Und bei dir, Pascal, ist es ja wiederum so, dass du ja in den USA lebst. Das heißt, wie viele Germans, you probably learned this English. Und dann hast du aber eine Britin zu Hause, die ja das, was sie wahrscheinlich sagen würde, eigentliche Englisch spricht. Was ja großen Unterschied hat zum amerikanischen Englisch. Wie löst du das? Also sprichst du dann lupenreines British zu Hause und wenn du zur Tür raus in den Supermarkt gehst, wechselst du in das breite Colorado-Slang oder wie machst du das?
Ich versuche so gut wie möglich Englisch zu sprechen, amerikanisches Englisch zu sprechen und meine Frau spricht in der Zwischenzeit auch deutlich mehr amerikanisches Englisch, als sie britisches Englisch spricht und es ist immer sehr lustig, wenn sie zurück nach England zu ihren Eltern fährt, dann wird sie immer angeraunt, dass sie doch bitte britisches Englisch sprechen sollte.
Oh oh.
Und wenn sie zurückkommt, spricht sie dann auch häufiger, einfach mit einem deutlich stärkeren britischen Akzent, den dann die Amerikaner sehr lieben. Und du hast dann, ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, Felix, in den USA, die Amerikaner sagen dann immer sehr gerne, gerade bei Briten, sagen sie, oh, I love your accent, can you say something? Ja, dann wird dann meine Frau im Grunde so, weißt du, so der Affe auf der Bühne, ja, so, jetzt muss man einfach noch mal ein paar Sätze sagen im britischen Englisch, ja. Also sehr, das nervt sie dann halt immer, aber ist im Grunde auch sehr, irgendwie sehr charmant in gewisser Weise.
Und kannst du denn noch Kölsch?
Gute Frage. Ich glaube, mein Vater wird mich umbringen. Ich glaube, relativ wenig. Also ich kenne noch so ein paar kölsche Begriffe, aber ich habe auch nie wirklich Kölsch gesprochen. Ich fand persönlich, zumindest als ich groß geworden war, war Kölsch tatsächlich mehr so Arbeiterviertelsprache. Da hat man sich dann versucht, so ein bisschen von abzusetzen. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist das ja wieder anders. Ne? Ich glaube, Mundart ist ja in der Zwischenzeit auch...
Das hat ein totales Comeback erlebt, Kölsch. Ne? Also, ja. Wenn man sich auch die ganzen Karnevals-Bands anschaut, ja. die auf Kölsch singen und die durchaus jung sind und gar nicht ja. irgendwie ja. 65 und schon ein bisschen genau. abgeheiftert.
Ja, und genau. Als ich noch groß geworden bin, war das halt noch sehr so, ja, Kölsch, da bist du echt irgendwie, wenn du Kölsch sprichst, bist du halt echt so Arbeiterklasse. Ne?
Mhm. Also ich habe gerade hier in München einen großen Artikel gesehen über eine bayerische Hip-Hop-Band, die wirklich auf bayerisch rappt und damit super erfolgreich ist und auch sagt, wir werden nie Tracht tragen oder so, aber der Dialekt ist uns heilig.
Ja,
aber was ist denn deine Heimat, Pascal? Was würdest du als deine Heimat bezeichnen heute?
Gute Frage.
Wo fühlst du dich zu Hause?
Zu Hause ist definitiv USA und spezifisch Boulder, Colorado. Wir haben das wirklich zu unserer Heimat gemacht. Also ich fühle mich hier einfach sehr wohl. Ich fühle mich sehr wohl mit den Leuten hier. Ich mag die amerikanische Mentalität. Das Land hat sicherlich viele, viele Schwierigkeiten und Probleme, ganz ohne Frage. Aber im Großen und Ganzen ist das hier Heimat, ja.
Also meine Frau ist in New York geboren, aber hat ihre Familie im Rheinland. Und wenn sie den Kölner Dom sieht, dann tut sich was in ihr. Dann irgendwie... Sie sagt immer, dass wenn man da so über die von der Autobahn da so nach Köln runterfährt aus Nordwesten, dann das macht was mit ihr. Da kommt irgendwie Heimatgefühl auf. Ist das bei dir noch so? Hast du so Gegenden noch oder ist das weg?
Ich habe das umgekehrt. Also wenn du hier
wenn der Kölner Dom am Horizont verschwindet, dann wird es dir ein bisschen leichter ums Herz.
Nee, das nicht.
Nein, Entschuldigung.
Das ist gemein, Catalina. Das ist gemein. Nee. Für mich ist das, wenn du hier in Denver ankommst am Flughafen, das ist ja unser großer lokaler Flughafen, und du fährst auf der Autobahn Richtung Boulder, da fährst du, im Grunde Denver ist sehr flach das Land, das ist alles irgendwie, weißt du, landwirtschaftlich betrieben, rund um Denver, und dann fährst du aus Denver auf der Autobahn Richtung Berge und du siehst dieses massive Bergmassiv, also die Front Range und dahinter die Rocky Mountains. Und das ist jedes Mal, wenn ich das sehe, das ist irgendwie, da geht mir das Herz auf und das ist so, ja, das ist Heimat. Ist wow. Vielleicht aber auch, weil ich festgestellt habe, dass ich tatsächlich ein Bergmensch bin. Und wenn du in Köln mal warst, ich glaube, der höchste Berg in Köln ist irgendwie 130 Meter oder so. Ich glaube, ja, das wäre wahrscheinlich für mich anders, wenn ich, wie du jetzt gerade in München bist zum Beispiel, ja. Also wäre ich da groß geworden, vielleicht würde ich mich da mehr wohlfühlen, Heimat wohlfühlen.
Ja, ich habe lange in Köln gelebt und man muss schon wirklich dann ins Bergische fahren. Auch.
Genau.
Also ich bin da nicht groß geworden, aber habe zumindest 7 Jahre da verbracht und ja, bergig ist es da auch nicht.
Ja, genau. Und du hast einen wunderschönen Namen, Pascal, finde ich. Ich finde, Pascal Finette klingt wie ein Name, der, also jetzt, ich sage das jetzt mal ganz frei raus, das ist wie ein Künstlername auch sein. Es ist so ein melodiöser Name mit so A, I, E, das fließt so weg, wie so eine Melodie, die man auch singen könnte. Woher kommt dieser wunderschöne Name, den du hast?
Ja, Glück gehabt. Der Familienursprung ist französisch. Lange, lange Zeit, erst die Zeit der Hugenotten, musste die Familie dann irgendwann umsiedeln. Der Nachname Finette ist ein Märchen. Also es gibt tatsächlich ein Märchen, ein Mädchen in einem Märchen, das Finette heißt, also französisches Märchen. Die Familie selbst ist im Rheinland, hat sich im Rheinland angesiedelt und es ist auch ein relativ ungewöhnlicher Nachname anscheinend. Also es gibt so, zu meinem besten Wissen ist das tatsächlich eine große Familie, ein großer Familienstamm. Und dann meine Eltern waren gnädig genug, als sie mich hatten als Kind, zu sagen, dass sie dem Kind einen französischen Vornamen geben, anstelle sowas wie Hubert oder dergleichen. Und deswegen bin ich dann eben bei Pascal gelandet. Und lustigerweise gibt es anscheinend keinen anderen Pascal Finette auf der Welt. Das heißt, ich besitze die erste Seite meiner Google Search Results gehört mir. Und ich finde das immer sehr lustig, weil ich kriege dann ab und zu diese Spam-Nachrichten, die ihr bestimmt auch bekommt, so von wegen, hey, wir können dir mit SEO und SEM helfen, also Search Engine Optimization. Und wir können dich auf die erste Seite der Google Search Results bringen. Ja? Und dann lache ich dann immer noch ein bisschen und sage so, ja, das brauche ich, da brauche ich wirklich nichts für zu tun.
Wahnsinn.
Aber ja, Glück gehabt. Ja, Glück gehabt und sehr, sehr nette Eltern gehabt.
Es gibt einen anderen Felix Zeltner, aber ich habe ihn noch nie getroffen. Der ist, also der lebt irgendwo im deutschsprachigen Raum und ich glaube, er fährt Kart oder Formel 3 oder so. Es gibt immer wieder so Rennfotos von ihm, das finde ich echt ganz cool. Gibt's eine zweite Catalina Farkas?
Es gibt ungefähr 368 Katalin Farkas, das ist ein ungarischer Name und davon gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele. Ich hieß allerdings früher Präkelt mit Nachnamen und Catalina Präkelt gibt es auch, würde ich sofort unterschreiben, kein zweites Mal auf der Welt. Und da gehört auch die erste Google-Ranking-Seite ganz alleine mir. Nun habe ich mich für diesen ungarischen Nachnamen entschieden und habe jetzt einen ungarischen Schulbuch-Vornamen und einen ungarischen Schulbuch-Nachnamen, also Schulbuch im Sinne von ist so häufig da. Und ja, deshalb muss man sich jetzt ein bisschen durchklicken.
Bisschen in die Anonymität abgetaucht.
Ja, ist aber auch befreiend, muss ich sagen.
Ja, genau.
Ja, du kannst jetzt endlich Straftaten begehen. Es findet dich niemand
mehr. Das war irgendjemand in Ungarn. Das war ich nicht.
Genau. Und Pascal, deine Reise aus Köln in Silicon Valley, die würden wir gerne verstehen. Weil wir haben uns... Ja. Ein bisschen schwer getan, für dich eine Schublade zu finden. Das ist ja das Lieblingswort der Deutschen, wenn sie jemanden beschreiben möchten. Und man versucht dann immer zu sagen, ja, was ist denn der Pascal? Ja. Ist das jetzt ein Internetpionier? So wirst du in manchen Webseiten genannt. Dann wirst du wiederum, manche schreiben auch nur, war in Führungspositionen von. Und dann kommen ganz viele tolle Firmen, Google, eBay und so weiter. Ja. Dann gibt es Menschen, die beschreiben dich als einen Zukunftsforscher. Also, was ist denn eigentlich der Weg, den du gemacht hast in die USA? Und sagen wir mal, auf diesem Weg, wie hat sich deine Beschreibung für dich selber vielleicht verändert?
Du, der Weg fängt an mit, ich weiß nicht, ob das ein kölsches Sprichwort ist oder ein deutsches Sprichwort. Wer nichts wird, wird Wirt. Und wer nicht Wirt wird, wird Betriebswirt.
Den zweiten Teil kannte ich noch nicht.
Sehr gut, okay. Das war meine Journey. Also ich habe Schule gemacht, war dann relativ gut in der Schule, obwohl ich relativ faul war und wusste dann nicht, was ich mit meinem Leben anstellen sollte nach dem Abitur. Und da das deutsche Universitätssystem ja leider dich zwingt, dich vorher festzulegen, also in dem Moment, wo du an die Uni gehst, was ja anders ist in den USA, habe ich gesagt, okay, das Einzige, was mir irgendwie einfällt, was ich machen könnte und machen will, ist BWL. Dann habe ich BWL in Köln studiert, fand das irgendwie so mittelprächtig interessant, habe aber sehr viel mich mit Computern auseinandergesetzt. Das war so die Zeit, wo das Internet so gerade angefangen hat. Habe vorher schon viel mit irgendwie Computern rumgespielt und war dann auch irgendwie an der Uni Köln im richtigen Umfeld. Also Uni Köln hatte ein großes Rechenzentrum, das war sehr studentenfreundlich. Der Jörg Reinbold und die Samba-Brüder waren da. Das sind ja die Gründer von Alando damals gewesen und sowas. Also man kannte sich dann auch alles und man war dann auch irgendwie Freunde. Und dann hat man dann irgendwie das gemacht, was irgendwie damals hip und cool war, und zwar Firma gründen. Ne? Das muss man ja dann so machen, ne? So 1998, dann sagt man halt irgendwie, jetzt müssen wir so eine Internetfirma gründen, dann werden wir jetzt alle mal ganz schnell Millionär. Stellt sich heraus, das ist ein bisschen schwieriger, als es auf dem Papier aussehen mag. Nichtsdestotrotz habe ich eine Firma gegründet und bin damit nach Berlin gegangen. Habe dann so ein bisschen so gespielt, dass ich Internet-Entrepreneure wäre. Habe die Firma dann auch...
Wie spielt man das denn? Drückt man sich irgendwie eine Visitenkarte, auf der steht www.pascal.de?
Ja, genau. Oder wie hast du das gemacht? Das machst du, genau. Das ist im Grunde das, was wir damals gemacht haben. Also du bist dann irgendwie so... Also ich möchte nicht über meine Mitgenossen da sprechen, sondern ich. Ja, so bist dann relativ ziel- und planlos, aber eben voller Optimismus und voller, ja, irgendwie die Welt gehört uns Attitüde, was ja auch cool ist. Ja. Und dann machst du das halt eine Zeit lang und dann in meinem Fall hat sich dann der Dotcom-Crash eingestellt, also diese ganze Dotcom-Blase, die ja dann geplatzt ist, die uns dann im Grunde den Teppich unter dem Boden weggezogen hat. Das heißt, ich habe dann mein erstes Unternehmen auch sehr, sehr hübsch, spektakulär gegen die Wand gefahren. Also von irgendwie 12 Mitarbeitern und damals irgendwie, wir hatten 2 Millionen D-Mark noch, Deutschmark, eingesammelt. Als Venture Capital haben wir die komplett an die Wand gefahren. Das hat mich dann relativ deprimiert. Also ich gebe dann wirklich zu, es hat mich dann wirklich erstmal an mir selbst zweifeln lassen, aber dann auch wirklich sehr stark irgendwie für mich so dieser aufwachende Moment, dass irgendwie ich festgestellt habe, dass diese 12 Mitarbeiter ja im Grunde im Unternehmen waren, weil ich ihnen eine Vision verkauft habe. Und als ich dann festgestellt habe, dass ich irgendwie nicht fähig bin, diese Vision auszuführen, hat mich das recht deprimiert. Und dann war ich etwas deprimiert, also wirklich so deprimiert im Sinne von wochenlang nicht aus dem Haus rausgegangen, bis mir dann irgendeiner meiner guten Freunde sagte, du musst jetzt irgendwann mal was machen. Dann habe ich einen Rucksack gepackt und bin nach Nicaragua gegangen für 3 Monate, ohne Spanisch zu sprechen, was auch relativ idiotisch war. Aber habe dann eine super Zeit in Nicaragua gehabt, bin dann zurückgekommen. Zwischenzeitlich war 9/11 passiert, also das Angriff auf die Twin Towers. Dann stellte sich heraus, dass die Welt sehr deutlich anders aussieht, nachdem ich zurückkam. Und dann hat mich der Jörg Reinbold, ein guter Freund von mir, irgendwann angerufen und sagte, Pascal, du bist ja jetzt wieder zurück, hast du irgendwie, was machst denn du? Und ich gesagt, du, ich weiß es im Moment noch nicht. Und dann sagte, dann komm doch mal zu eBay. Und dann bin ich bei eBay gelandet und habe dann bei eBay irgendwie 3 Jahre gearbeitet, habe da alles Mögliche gemacht und habe bei eBay, glaube ich, so meinen echten MBA gemacht. Also ich glaube, ich habe unglaublich viel Dankbarkeit für das Unternehmen, weil wir zu dem Zeitpunkt, wir haben so viel gelernt und so viel gemacht, das ist irgendwie, weißt du, so Anfang 2000 gewesen. Wenn du dich erinnerst, eBay, 50% des gesamten E-Commerce-Traffics war eBay, ja, irgendwie, das ist legendär, also die Zeit war wirklich legendär und dann super, super smarte Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, von denen ich all gelernt habe. Und dann, eBay hat mich dann über mehrere Stationen, also habe dann irgendwie, wollte was anderes machen, bin dann zu einem amerikanischen Softwareunternehmen gegangen und habe denen geholfen, nach Berlin zu kommen, nach Europa zu kommen. Habe dann gedacht, ich könnte das selbst machen und habe ein Beratungsunternehmen aufgebaut, das amerikanischen Unternehmen geholfen hat, nach Europa zu kommen. Das haben wir noch eine Zeit lang gemacht und bin dann über mehrere Umwege, meine Frau und ich haben uns dann entschlossen, sind nach London umgezogen. Habe dann in London Venture Capital gemacht und bin dann durch Zufall zu Mozilla gekommen, dem Unternehmen, das den Firefox Webbrowser macht. Und die haben mich dann in die USA gebracht irgendwann. Die fragten meine Frau und ich, wir waren dann irgendwie 3 Jahre in England oder 2,5 Jahre in London. Und meine Frau hat internationales Marketing für die geleitet. Ich habe Business Development gemacht, im Grunde aushilfsweise. Und dann fragten die uns irgendwann, als wir in Mountain View auf einem Meeting mit den Führungskräften bei Mozilla waren, fragten die uns, könnt ihr euch vorstellen, in die USA umzuziehen? Und dann meine Frau und ich, wir haben uns für vielleicht eine halbe Sekunde angeschaut und gesagt, ja. Und dann sagte ihr Boss und mein Boss sagten, ja, wir verstehen, das ist eine schwierige Entscheidung, da müsst ihr drüber nachdenken, lasst euch Zeit, ne, lasst uns irgendwie mal ein paar Wochen wissen. Und wir haben gesagt, nee. Die Antwort ist ja. Und wir waren im Computer History Museum, da war das Event, ja, sind dann über die Straße gegangen, haben einen Starbucks getrunken unter Palmen im Sonnenschein, während es in London geregnet hat. Und wir sind dann halt mit dem Kaffee zurück und haben gesagt, okay, wann können wir umziehen? Und das waren damals die Obama-Jahre noch, da war das alles, die Welt war ja noch ein bisschen offener und lockerer. Und dann sind wir innerhalb von 6 Wochen in den USA gewesen. Dann haben wir wirklich innerhalb von 6 Wochen unseren ganzen Kram irgendwie eingepackt, haben ein Visum bekommen, sind in die USA gezogen und waren dann in den USA. Und dann habe ich bei Mozilla Innovation geleitet, bin dann kurz zu Google gegangen, habe dann bei Google noch ein bisschen was gemacht und bin dann in die Gründung der Singularity gestolpert und habe dann bei Singularity angefangen zu unterrichten. Und dann haben wir vor 5 Jahren habe ich die Ideen, die wir da entwickelt haben, in mein eigenes Unternehmen gebracht. Und das ist das, was ich heute mache. Also im Grunde, wenn mich Leute fragen, was machst du, ist es immer sehr schwierig zu erklären. Es ist irgendwie so, ich mache Sachen, kümmere mich irgendwie, ich finde Innovation und Disruption spannend, ich finde irgendwie die Zukunft spannend und helfe anderen Leuten dabei, das besser hinzukriegen.
Hast du heute noch eine Visitenkarte, auf der ich mache Sachen im Internet steht, so wie damals in den 90ern in Berlin?
Ich hab ja keine Visitenkarten mehr, das hat man ja heute nicht mehr. Aber wenn du dir mein LinkedIn-Profil anschaust, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, also da steht dann halt irgendwie Geschäftsführer von Be Radical, das ist die Firma, die ich gegründet habe, aber der wichtigste Punkt ist a jolly good fellow.
Okay, das ist deine eigentliche Jobbeschreibung. Ja, das finde ich cool, Katharina, also, oder?
Ich finde es auch schön, ja. Und Climber müsste da natürlich noch mit drauf, steht das schon da? Der Climber.
Was war das? Climber.
Der Climber.
Ja, ich bin passioniert, aber nicht guter Climber. Deswegen würde ich das nicht auf eine Visitenkarte draufschreiben. Also ich hab Passion für es, aber ich bin nicht besonders gut drin.
Okay. Aber Jolly Good Fellow finde ich auf jeden Fall auch sehr charmant. Die Singularity University, da hast du ja auch im Prinzip Führungskräften von Unternehmen aus der ganzen Welt beigebracht, irgendwie sich genau diesen Themen, die du vorher jahrelang beackert hast, Innovation, Leadership, Disruption, sich denen zu nähern und ich glaube, auch eben Dinge neu zu denken. Ist das was, was du immer noch machst heute?
Ja, meine Passion ist, Führungskräften und deren Unternehmen dabei zu helfen, sich zukunftssicher aufzustellen. Der Grund, warum mich das so fasziniert, ist, weil ich glaube, dass wir im Silicon Valley hast du ja diese Disruptionsmentalität. Entweder innovierst, machst du Innovation oder du stirbst. Ja, und wir klopfen uns auf die Schulter, wenn wir irgendwie etablierte Unternehmen aus der Spur boxen. Ne? Und ich verstehe, wo das herkommt. Was ich aber glaube, ist, dass du, wenn du dir anguckst, aus meiner Sicht, viele der etablierten Unternehmen, der Unternehmen, die es schon lange gibt, ja, deutscher Mittelstand, klassisches Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel, wir haben mit einem Automobilteilezulieferer in Österreich gearbeitet. Und der hatte mich dann zu seinem Headquarter eingeladen. Das ist in so einem kleinen Dorf in Österreich. Das ist ein großes Unternehmen, mehrere Milliarden groß. In dem Ort lebt jeder im Grunde von diesem Unternehmen. Ja, also irgendwie der Bäcker, der macht die Brötchen für die Mitarbeiter, die in dem Unternehmen arbeiten. Ja. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage irgendwie, ja, wir machen jetzt Disruption und das Unternehmen machen wir jetzt kaputt, ja, und da freue ich mich drüber, dann muss ich mir auch die Fragestellung stellen, was habe ich denn eigentlich getan, ja, wenn ich irgendwie sozial darüber nachdenke und ökonomisch, großökonomisch darüber nachdenke. Deswegen finde ich es sehr spannend, sich hinzusetzen und zu sagen, wie können wir denn diesen Unternehmen, die Automobilteilzulieferer in Österreich sind, dabei helfen, zukunftssicher zu sein. Weil aus meiner Sicht sind die wichtig. Die sind wichtig für unsere Infrastruktur, die sind wichtig für unsere Gesellschaft, die sind wichtig für Länder und so weiter. Und deswegen finde ich diese Fragestellung spannend und deswegen kümmere ich mich da viel drum mit meinen Kunden. Einfach sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir euch helfen mit Tools und Frameworks und einer anderen Denke, euch so hinzustellen, so zukunftssicher hinzustellen, dass ihr die nächsten 100 Jahre noch da seid. Ja, ihr habt 100 Jahre History schon. Wie könnt ihr die nächsten 100 Jahre machen? Mhm.
Katharina, ich habe genau gesehen, dass du Luft geholt hast.
Du aber auch.
Du zuerst.
Okay, alles klar. Gibt es da bemerkst du einen Unterschied zwischen, sorry, ich muss nochmal von vorne anfangen, ich habe mein Kopfhörer hat sich verabschiedet. Bemerkst du da einen Unterschied zwischen Unternehmen, die du jetzt in den USA berätst, mit denen du arbeitest und vielleicht in der Dachregion? Also gibt es da Unterschiede, wie die auch ja, Innovation und Disruption handhaben, wie die dem gegenüber eingestellt sind und dann eben darauf sich auswirkend auch, wie du die berätst? Mhm.
Ja, gibt es bestimmt. Ganz grundsätzlich glaube ich, wir machen viel unser Geschäft ist natürlich Nordamerika, weil das ist unser Hauptsitz. Wir machen aber sehr viel auch in Lateinamerika. Ich finde die Region unglaublich spannend, weil auf der einen Seite sind es wunderbare Länder und Städte und die Menschen dort sind wunderbar. Auf der anderen Seite sind es auch interessante Regionen, weil du hast viele familiengeführte Unternehmen. Ähnlich wie in Deutschland, allerdings anders als in Deutschland, wo in Deutschland, wenn du dir über Mittelstand nachdenkst, denkst du ja in der Regel über diese Hidden Champions. Ja, das sind also Unternehmen, die irgendwie irgendetwas besonders gut in der Welt herstellen. Also irgendwie Maschinenbau und die machen eine bestimmte Maschine und die sind der World Champion dabei, diese Maschine zu machen. In Lateinamerika hast du viele Familienunternehmen, die Konglomerate sind. Also so Familienunternehmen, die machen dann halt alles Mögliche von, die haben eine Bank, die haben irgendwas, wo die was produzieren, die machen Sandwiches, die haben ja irgendwie Hospitality und so weiter. Grundsätzlich glaube ich wenn du dir diese Welt anguckst zwischen Nord- und Südamerika oder Lateinamerika und du guckst die Welt an in Europa, ich glaube, dass die Begeisterung über die Zukunft in Amerika und wie gesagt, das ist für mich das Nord- und Südamerika größer ist. ja, als du das in Europa hast. In Europa hast du viel irgendwie so ein bisschen so dieses, das ist so Klischee, aber es ist tatsächlich, da ist was Wahres dran. Also viel mehr irgendwie dieses Abwägen, dieses, ja, müssen wir mal gucken und wir wissen nicht und das ist ja auch ganz schlimm und dann gibt es ja auch irgendwie Job Losses und was auch immer, ja, wenn du über zum Beispiel künstliche Intelligenz nachdenkst. Wohingegen in Nordamerika und in Lateinamerika hast du viel mehr dieses, okay, das ist irgendwie passiert, lass uns mal was können wir damit machen? Ja, also ein bisschen mehr so diese positive, generelle positive Einstellung dazu. Beides hat seine Vor- und Nachteile, ohne Frage.
Woran glaubst du, liegt es?
Ich glaube, das ist Kultur. Ich glaube, das hat viel mit Kultur zu tun. Das ist ganz, ich meine, Felix, du lebst ja auch in den USA. Also für mich irgendwie als nicht jemand, der hier, also irgendwie in der dritten Generation hier geboren ist, ja. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel, wenn du in Colorado bist, ja. Und ich mir überlege, wie die Leute damals, was ja gar nicht so lange her ist, ja, mit ihren Zeltwagen über die Prärie gefahren sind und dann irgendwann zu den Rocky Mountains gekommen sind und sich gesagt haben, shit, wie kommen wir denn über diese Berge drüber hinweg? Und dann haben sie es trotzdem geschafft, ja. Und ich glaube, du hast nach wie vor so ein bisschen diese Mentalität in den Köpfen. Weißt du, das ist so diese Pioniergeschichte. Dann hast du sicherlich auch kulturell hier viel irgendwie, du musst dir selbst helfen, weil der Staat hilft dir nicht. Was im Grunde nicht besonders positiv ist. Ja, also ganz klar, ich schätze schon sehr wert ein etwas mehr sozialistisches Weltbild, ja, wo wir uns um unsere Mitbürger kümmern. Aber ich verstehe, warum man hier in den USA und auch in Südamerika, es ist halt so, help yourself, sonst hilft dir keiner. Und wenn du diese Einstellung hast, dann glaube ich, bist du auch eher aufgeschlossen, siehst du mehr Opportunities als Risiken in der Zukunft.
Eine Sache, die, glaube ich, gerade in den USA immer auch sehr abgefeiert wird und die ja auch so ein bisschen nach Europa rüber geschwappt ist und die du, glaube ich, aber irgendwie ein bisschen differenzierter und kritischer siehst, ist das Scheitern. Also dieses Sagen, es ist okay, ein Unternehmen gegen die Wand zu fahren. You have to fail irgendwie until you get big. Und das siehst du aber etwas kritischer, richtig?
Ja, ich finde das Zelebrieren des Scheiterns finde ich irgendwie sehr daneben. Ne? Also ich finde, das ist so ein bisschen wie so viele dieser Themen, die irgendwann mal Popkultur werden. Ne? Dann nimmst du irgendwas, was im Kern schon richtig ist. Also die Idee, dass du sagst irgendwie, die einzige Art und Weise, wie du was lernst, ist, indem du es ausprobierst und du wirst, das kennst du irgendwie, wenn Kinder laufen lernen, fallen die auf die Nase und dann fallen die auf die Nase und irgendwann lernen sie es. Ne? Das ist einfach der Prozess und das sollten wir durchaus auch feiern und da sollten wir durchaus auch sitzen und sagen, das ist gut. Aber ich, wie gesagt, wie viele von den Dingen, da machst du dann irgendwie, wird daraus ein Kult gemacht. Ja? Also hier in den USA, so, ich hatte mal einen Blogpost geschrieben über dieses, du hast halt so FailCon. Ja, du hast Konferenzen, wo sich Leute auf die Bühne stellen und sagen, ich bin gescheitert. Und dann sitzt alle und so, yay, super, du bist gescheitert. Ja. Ist ja schön, dass du was ausprobiert hast und dass du das Risiko eingegangen bist und das sollten wir auch zelebrieren. Aber das Scheitern an sich zu feiern, ist schon merkwürdig. Weil irgendwie, ganz ehrlich, ich bin lieber erfolgreich, als dass ich scheitere. Irgendwie, das macht mehr Sinn. Ja. Und auch wenn du überlegst, irgendwie, ökonomisch gesehen macht es mehr Sinn. Ja, deswegen, ich glaube, was mir fehlt, ist so ein bisschen so diese Differenzierung. Ne? Das wird dann alles so schwarz und weiß oder im Grunde ja eher wahrscheinlich pink und neongrün oder was auch immer die Farben sind diesen Tagen. Ja, aber das ist halt alles so plakativ. Ja, so yeah, scheitern, super und ja, fail fast, fail forward. Und yeah. Was wir dann vergessen ist, es geht aber wirklich nicht ums Scheitern, es geht ums Lernen. Aber Lernen ist eben nicht sexy, ne? Fail klingt super, Learn klingt irgendwie lame, das klingt nach Schule. Und das ist so, da bin ich dann tatsächlich etwas differenzierter, ja.
Lernen ist ja auch tatsächlich super schwer, weil wir machen es halt leider nicht mehr so wie die Kids, wie die Kleinen, die Toddler, die Zweijährigen oder naja gut, laufen lernt man etwas früher, aber die fallen und wieder aufstehen, sondern wir fallen dann zweimal und denken, ach ja,
das ist
Bock jetzt nochmal aufzustehen.
Ja, total. Das ist auch was ich mir unglaublich schwer an deiner Arbeit vorstelle. Also ich gehe nochmal zurück zu dem österreichischen Autoteilehersteller. Ja, das hört sich ja an einer Firma, die
der ist bestimmt sehr, sehr gut ging, sehr, sehr lange und dass der ganze Ort und alle verlassen sich aber auch darauf, dass es immer weiter gut geht. Und jetzt ändern sich die Dinge. Das ändert sich ja gerade an vielen Ecken der Welt, dass so Firmen, denen jetzt die letzten 50, 60 Jahre super ging, dass die plötzlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. So, und dann kommst du. Und jetzt hast du den Chef, die Chefin oder die Chefriege vor dir und hast die große Aufgabe, genau das, was Katharina gerade sagte, Lernen in diese Umgebung reinzubringen, wo alle alles wissen. Und wo Lernen vielleicht stattfindet, aber wo erstmal da wird erstmal gewusst, so wie es lang geht. Und jetzt hast du die Aufgabe, denen das Lernen beizubringen. Und das hast du ja anscheinend an der Singularity University und auch schon vorher. Du hast ja da was entwickelt für. Also du hast ja einen Werkzeugkoffer, wie du an die Schrauben bei solchen Leuten ein bisschen locker lässt und dann wieder an einer anderen Stelle wieder anziehst. Wie hast du da eine Art und Weise, wie du auf so Leute zugehst? Also was du denen als erstes sagst oder zeigst, dass die nicht gleich sagen, ja, der Finetta aus Boulder und so. Ja. Du, der kann wieder heim gehen.
Genau.
Ja.
Genau. In aller Fairness sollte ich damit anfangen zu sagen, dass die Leute, die mit denen wir zusammenarbeiten, die Leute, die mit denen wir, die uns, selbst irgendwie die Leute, die uns kontaktieren, sind in der Regel schon zwei Schritte weiter als irgendwie, ich weiß alles und alles ist gut. Sondern die sitzen ja in der Regel, sitzen die da und sagen irgendwie, okay, es passiert unglaublich viel in der Welt, wir müssen uns umorientieren, wir haben vielleicht nicht mehr die Antworten, wir wissen vielleicht noch nicht mal mehr genau, welche Frage wir stellen müssen. Also du hast schon so ein bisschen so dieses, der Acker, den du bearbeitest, ist halt schon ein bisschen vorbereitet. Mhm. Was ich glaube, was für Leute wichtig ist, ist, dass du musst so ein bisschen diese interessante Balance finden zwischen, am Ende des Tages geht es ja um dieses Thema Change, also Menschen, die sich verändern, Führungskräfte, die sich verändern, Unternehmen, die sich verändern.
Worauf keiner Bock hat.
Genau, erstmal. Ganz genau. Da hat keiner Bock drauf, das mag keiner und das müssen wir auch erstmal anerkennen. Dass du sagst irgendwie, weil ich finde es irgendwie Bullshit, sich hinzustellen und zu sagen irgendwie, ja, Change is good. Es ist so, nee, keiner mag das. Das ist irgendwie komplett gegen die Natur. Ja? Also gegen deinen jeden Instinkt, den du hast. Deswegen musst du den Leuten im Grunde so diesen interessanten Balanceakt zwischen, auf der einen Seite müssen sie so ein bisschen den Schmerz spüren, ja, von wegen, wir müssen uns ändern, weil wenn wir uns nicht ändern, dann wird es uns nicht mehr geben oder dann ist der Job weg oder irgendwie meine Relevanz ist weg oder was auch immer. Auf der anderen Seite, wenn du das zu viel machst, lähmst du die Leute. Ja, ich finde es immer sehr lachhaft, wenn ich höre, damals als Nokia untergegangen ist, hat ja der ehemalige CEO von Nokia dieses Burning Platform Memo geschrieben, das ja viele Leute in der Zwischenzeit, das ist dann irgendwie mal publiziert worden. Das ist halt, der spricht wirklich irgendwie diese Idee, dass du so eine brennende Plattform hast. Ja, so diese Idee, dass du die brennende Ölplattform. Ne? Mhm. Und das Problem ist, wenn ich auf einer brennenden Ölplattform stehe, ganz ehrlich, da mache ich mir in die Hosen und bete, dass es irgendwie gut geht. Da bin ich jetzt auch nicht mehr irgendwie in der Lage, irgendwas zu tun, weil ich einfach gefesselt bin von der Angst. Das heißt, du musst im Grunde diese Balance schaffen zwischen auf der einen Seite, so, du musst den Schmerz spüren, auf der anderen Seite musst du aber auch sehen, du musst einen Pfad sehen, der dich in die Zukunft bringen kann. Na, du musst so ein bisschen das geheiligte Land sehen können, ansonsten weißt du auch nicht, wo es hingeht. Und das machen wir viel, also als ersten Schritt, einfach sich mit Leuten hinzusetzen und sagen, okay, wo tut's denn weh und wo könnte die Zukunft denn liegen? Und dann, wenn du die Balance zwischen diesen beiden Dingen hinbekommst, dann hast du Leute auch, die sagen, okay, ich weiß, ich muss mich ändern, ich fühle mich aber auch empowered, sorry, ich habe das deutsche Wort, also was auch immer das gute deutsche Wort
dafür ist. Verstärkt vielleicht?
Verstärkt, ja.
Bestärkt oder
Katharina? Genau, ich fühle mich bestärkt.
Ich glaube, das kann man einfach so durchgehen lassen, empowered.
Ja, recht. Empowered. Empowered it is. Ich fühle mich halt empowered, das auch zu machen. Ne? Und dann, wenn du das erreicht hast, dann kannst du ihnen die Tools und die Frameworks und die Hilfsmittel geben, um das dann auch umzusetzen. Aber vorher brauchst du gar nicht erst anzufangen, weil die vorher gar nichts, weißt du, sie sind entweder gelähmt oder sie sehen es nicht.
Du hast gerade gesagt, man muss irgendwie auch sehen, wo es hingeht. Und damit hast du uns ein wunderbares Stichwort gegeben, denn du bist auch Certified Practical Futurist. Das heißt, du beschäftigst dich sehr intensiv damit, zu sehen oder auch vorherzusehen, ja, wo es hingeht. Aber erzähl doch mal, oder Felix, noch eine Nachfrage?
Ja, wer hat dich denn certified erstmal?
Sehr lustig, dass ihr das gefunden habt. Das ist ein practical joke. Und zwar, wenn wir Programme mit unseren Kunden machen und wir über die Zukunft sprechen, das Erste, was ich jedem Kunden sage, ist, niemand kann dir sagen, wie die Zukunft aussieht. Es ist unmöglich. Ja, weil es sind einfach so viele Faktoren, die ständig sich irgendwie verändern, dass es im Grunde unmöglich ist. Auf der anderen Seite, und das ist natürlich die andere Seite der Medaille, ist, dass du, wenn du sehr genau hinguckst, kannst du zumindest erahnen, wohin der Zug geht. Also das Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist irgendwie, ich glaube, da gebe ich auch ein bisschen mein Alter her. Wenn du dich an den alten Palm Pilot erinnerst, also damals gab es ja dieses Personal Digital Assistant. Ja, ich habe dann auch immer auf der Bühne, zeige ich immer gerne Leuten das Ding. Wenn du dir das mal anguckst, wenn du es im Internet siehst, das Ding war mal ein absoluter Erfolgsverkauf. Ja, so Mitte der 90er, Anfang der 90er. Und du guckst dir das Ding an. Und heute guckst du dir das Ding an. Ich sehe, Catalina ist gerade im Internet, guckt sich das
ich muss mir das auf erst Google. Mal. Ich sehe da nur meinen Gameboy.
Natürlich.
Genau. Das sieht wirklich aus wie so der erste Gameboy der ersten Generation. Genau. Also das erkenne ich da.
Ja, oder es sieht aus wie erste Generation, also ursprüngliche Generation iPhone. Das Ding ist aber 10 Jahre vor dem iPhone auf den Markt gekommen. Und Leute, die sich daran erinnern, wie zum Beispiel ich, ja, die fragt ihr halt immer irgendwie, als ihr dieses Gerät damals gehabt habt, habt ihr euch vorstellen können, dass das iPhone wird? Und das ganz, ganz wenige Leute haben das nur gesehen, ne? Dass sie sagen, ja, irgendwann wird das irgendwie viel stärker, also der Prozessor wird besser werden und du hast einen Farbbildschirm und es hat Internetverbindung, ja. Und das ist so die andere Seite, die wir ihnen erzählen. Und der Practical Futurist ist, ich sage den Leuten immer am Anfang unserer Programme, ihr seid, wenn ihr mit dem Programm fertig seid, seid ihr Certified Practical Futurists. Das heißt so, es gibt keine Zertifizierung. Das ist ein selbsterwählter Titel, den wir als praktischen Witz im Grunde verwenden. Aber wie gesagt, also zum Thema Zukunft, du hast halt dieses lustige Paradox. Auf der einen Seite kannst du nicht sagen, was die Zukunft wird. Auf der anderen Seite, wenn du genau hinguckst, kannst du schon irgendwie erahnen, wo der Zug hingeht.
Wo muss man denn hingucken? Also ich meine, man kann ja überall hingucken und Dinge für sich ableiten und Dinge, die eigenen Entscheidungen, sei es wirtschaftlicher Natur, whatever, beeinflussen. Aber wo schaut man denn?
In der Regel guckt man sich, also aus meiner Sicht, ja, ich bin halt sehr technologiegetrieben. Das ist, also sicherlich hast du auch nochmal eine Zukunft, die sich zu Themen wie zum Beispiel, keine Ahnung, soziales Umfeld und dergleichen beschäftigt. Mein Ansatzpunkt ist Technologie. Wenn es um Technologie geht, guckst du dir eben an, was sind die verrückten Dinge, die heute Leute mit Technologie machen. Weißt du, so die Sachen, die irgendwie Leute aus Kunst machen, ja, oder die Leute machen, um einfach mal zu gucken, was möglich ist. Und dann ist es in der Regel, sind diese Sachen schrecklich. Ja, die sind schlechte Qualität, die funktionieren nicht wirklich, die sind irgendwie idiotisch, die haben sehr geringe Nutzbarkeit etc. Wie zum Beispiel der Palm Pilot. Mit dem Palm Pilot, auf diesem Gerät, das damals, weiß ich nicht, so 400 D-Mark gekostet hat, also nicht billig, konntest du dein Adressbuch draufpacken, deinen Kalender und dein Notizbuch. Das war's. Ja, da hast du also ein 10 D-Mark teures Notizbuch mit einem 400 D-Mark teuren elektronischen Notizbuch ersetzt, was nichts anderes kann. Und dann sagst du irgendwie, das ist idiotisch, das ist blödsinnig, ja, das ist irgendwie überflüssig. Aber wenn du darüber nachdenkst, nicht irgendwie, was ist das Ding denn heute, sondern was könnte es sein in der Zukunft, dann stellst du fest, hey, warte mal, wenn das irgendwie mit dem Internet verbunden wird und einen besseren Bildschirm hat und schneller wird, dann kann ich auf einmal alles Mögliche damit machen. Ja, und dann ändert sich die Welt. Also aus meiner Sicht, ich gucke mir halt immer gerne Sachen an, weißt du, so, wir sprechen da viel drüber. Das ist diese Idee, dass du Dinge siehst, also Leute, die Technologie benutzen in irgendwie interessanten Arten und Weisen, oder du siehst irgendwas, was du siehst es einmal. Ja, und irgendwie merkwürdig. Du gehst durch Berlin und irgendjemand macht irgendwas Komisches. Und was wir, weil unser Gehirn im Grunde so ein das funktioniert irgendwie, wenn es ins Muster passt, dann registrierst du es, ja. Und wenn es nicht ins Muster passt, dann wird es aussortiert. Dann sagst du irgendwie so, ja, okay, was auch immer, es passt nicht, irgendwie egal. Und um das zu vermeiden, lade ich Leute immer dazu ein, irgendwie durchs Leben zu gehen und sich einfach zu fragen, wenn sie was sehen, was irgendwie merkwürdig ist. Also ich sehe zum Beispiel Catalina und die sitzt irgendwie mit ihrem Handy da, mit ihrem Mobiltelefon und die macht irgendwas ganz Merkwürdiges damit, ja. Mhm. Einfach zu sagen, isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Weil es zwingt dich, kurz darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert. Und dann fängst du an, wenn du das als Praxis machst, dann fängst du an, im Grunde so ein Repertoire, so ein Index aufzubauen von Dingen, die irgendwie in der Welt passieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war kürzlich in Bentonville, Arkansas. Bentonville, Arkansas ist das Hauptquartier, das ist eine relativ kleine Stadt, das ist das Hauptquartier von Walmart. Walmart ist der größte, der größte Lebensmittelfirma in der Welt.
Lieben wir und Walmart, also ich zumindest.
There we go. Und du kommst nach Bentonville, Arkansas.
Das ist dein Kansas, oder? Das ist deine Kansas-Seele.
Die genau, Kansas, Catalina liebt Walmart.
Genau. Und du kommst nach Bentonville, Arkansas. Du bist am Flughafen in Bentonville. Das ist ein super kleiner Flughafen, ja? Und da haben die so einen Kaffeeautomaten. Das ist so ein Roboterarm, der dir Cappuccino macht. Ja, du schmeißt da Geld rein und dann fängt der Arm wirklich an, im Grunde eine Cappuccino-Maschine zu bedienen. Und das guckst du dir an und denkst dir so, wow. Was passiert hier eigentlich? Ja, warum in Bentonville, Arkansas steht so ein Ding, das irgendwie super Hightech, Roboterarm und so weiter? Und dann kannst du eben drüber nachdenken, was bedeutet das denn? Ja, wo geht denn der Zug hin? Was bedeutet das für die Zukunft? Und dann fängst du an, die Zukunft sehen zu können.
Ist das der Palm Pilot des Jahres 2024? Oder gibt es da noch ein anderes Beispiel, irgendwas?
Ich kenne viele Leute, die sagen, dass irgendwie deine Pizza in der Zukunft vom Roboter gemacht wird, weil es irgendwie deutlich einheitlicher, bessere Qualität, irgendwie, der hat dann auch keinen Herzschmerz, ja, was auch immer. Du, keine Ahnung, möglich.
Hast du denn ein konkretes Beispiel jetzt, wo du sagst, ich glaube, das ist ein Palm und da wird mal ein iPhone draus und ja, ich kann das am Horizont erkennen, mache mir da viel Gedanken drüber und das ist für mich so ein ganz konkretes Beispiel für wo vielen Leuten das vielleicht noch abgeht, dass sie das iPhone sehen.
Aktuell denke ich viel über dieses Thema nach. Also du nimmst sowas wie Alexa oder Siri, ja, und diese Systeme sind sehr, sehr limitiert. Die können im Grunde sehr einfache Kommandos benutzen. Du guckst dir die neueste Version von ChatGPT an, das ist diese Version 4.0 für Omni, die in der Zwischenzeit einen extrem guten Voice-Modus hat, also Sprachmodus. Ja. Ich war kürzlich bei einem Kunden, die machen so eine Rudermaschine, die, weißt du, so mit Display und so, ähnlich wie Peloton. Ja. Firma heißt Hydro. Und ich hatte denen gesagt irgendwie, hey, ich kann mir vorstellen, sowas wird irgendwann mal dein Personal Trainer werden. Ja, du sagst einfach so, hey, ich bin heute im Gym, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann fängt das Ding an, mit dir zu sprechen. Und es weiß, es kennt dich dann auch. Und dann hatte ich das danach nochmal, am Nachmittag hatten wir so eine Mitarbeiterschulung gemacht, hatte ich das dann nochmal demonstriert. Und weil ich vorher ChatGPT gesagt hatte, dass ich bei Hydro bin, bei dieser Company, ja, habe ich das Telefon, ich sagte so, hey, you know, ChatGPT, how are you? Und dann fragte ich, ob es mir eine Empfehlung geben kann für ein Workout, ja, also zum Sport. Und dann sagt ChatGPT, es ist unglaublich, ja, sagt irgendwie, oh ja, ich weiß, dass du bei Hydro bist. Hydro macht ja eine Rudermaschine. Ich würde dir empfehlen, du solltest bei Hydro mal auf die Rudermaschine springen. Und hier ist ein Workout für dich. Ja, das ist so ein Moment, wo du denkst so, wow. Ja. Und für mich, also du guckst dir das an, für mich ist das so dieser Punkt an dem Horizont, wo du anfängst, wo wir mit diesen Systemen anfangen, im Grunde tatsächlich wie Menschen zu sprechen. Ja, die haben irgendwie, das wird einfach dein Trusted Advisor. Das ist irgendwie dein, was auch immer, ja, irgendwie, wenn du den Film Her gesehen hast, das ist dann deine Scarlett Johansson. Da gibt es ja auch nochmal eine ganze Diskussion drüber, wegen der Stimme.
Ich wollte gerade daran denken. Also ich wollte es gerade sagen, weil ich musste direkt an Her und an Scarlett Johansson und auch an ihre Diskussion mit ChatGPT. Und OpenAI denken.
Ich habe an Christina von Messling gedacht, die vor einigen Folgen bei uns im Podcast war. Wir haben mit ihr den allerersten wunderbaren Live-Podcast aufgenommen bei der South by Southwest Innovationskonferenz, wo sich sehr, sehr viele zukunftsinteressierte Zukunftsforscher innen rumtreiben. Und Christina hat das, glaube ich, betitelt als Large Action Model, also dass du nicht mehr das Large Language Model, wo also alles, was du mit dieser künstlichen Intelligenz verbindest, quasi sprachbasiert ist, sondern was die Intelligenz weiß, sind, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, deine Aktionen, und die kann dann auch für dich Aktionen vornehmen. Also
ja,
dann auch mal eine komplette Reise buchen oder dir eben ein komplettes Workout zusammenstellen auf der Stelle oder deinen nächsten Supermarkteinkauf einfach vornehmen. Geht das in diese Richtung?
Absolut. Und lustigerweise, wie gesagt, das geht dann wieder zurück zu diesem Thema. Wenn du früh genug guckst, kannst du die Zukunft sehen. Mhm. 1987 hat Apple ein Promo-Video gemacht, das heißt Knowledge Navigator. Das findest du heute noch auf YouTube, wo du so einen Professor siehst, der irgendwie in sein Zimmer reinkommt, und der hat dann so ein Gerät, das sieht so ähnlich aus wie ein iPad. Und auf diesem Gerät ist dann im Grunde eine personifizierte Version von ChatGPT. Also du siehst halt so einen Menschen, ja, der dann auch ganz süß mit irgendwie mit nicht mit Krawatte, sondern mit Fliege, ja, da steht. Und dem Professor dann sagt so: Oh, hallo Professor so und so, deine Mutter hat angerufen, die wollte irgendwie fragen, ob du zum Essen gehst. Ich habe dir schon mal einen Tisch bestellt, weil ich weiß, dass du da auf jeden Fall hin musst. Du solltest auch Blumen mitbringen, die habe ich dir auch schon mal bestellt. Übrigens, du hast auch an diesem Research-Papier gearbeitet, da habe ich jetzt nochmal die Daten rausgesucht und so weiter. Ja. Das war 1987, das war komplett Fiktion, ja, Science Fiction. Einfach so als Vision, was die Zukunft, wie die Zukunft aussehen kann. Und als ich, wie gesagt, das ist das erste Mal, irgendwie mit ChatGPT 4o gespielt habe, also in der neuen Version, war das für mich so das erste Mal, dass ich gefühlt habe, so wow, wir sind echt, wir sind nah dran, nachher dran zumindestens. Ja, und ja.
Singularity, die Singularity University, für die du, mit der du viel zu tun hast und die ja auch viele Führungskräfte ausbildet, die heißt ja auch so, ne? Ich glaube, Singularity ist ja dieses Wort, oder? Das beschreibt, ja, dass die Maschinen schlau sind.
Genau, das ist so diese, da kann man dann sehr lange drüber diskutieren. Das ist auch so der Teil, wo ich dann philosophisch nicht mehr ganz dabei bin. Aber so okay. Die Idee der Singularity ist, dass du, also die Fragestellung, wenn du eine Maschine bekommst, die im Grunde autonom denken kann, so dass sie sich selbst verbessern kann. Und dann hast du diesen Runaway-Effekt, ja, dass du sagst irgendwie, stell dir vor, du hast einen Computer, also das theoretische Konstrukt. Ich sage nicht, dass das passiert, ich sage nicht, dass es wahr ist, aber du hast das theoretische Konstrukt, dass du einen Computer hast oder eine Maschine hast, die im Grunde in der Lage ist, sich selbst zu verbessern. Und dann die nächste Variante, also sie baut eine bessere Version von sich selbst. Und dann die nächste Variante, sie baut eine bessere Version von sich selbst. Und dann, ja, und das kannst du in der Theorie, kannst du das ins Unendliche bringen. Und das ist im Grunde dieser Moment, den man als Singularity beschreibt. Ne? Viele Leute werden dir sagen, dass wir davon noch sehr, sehr weit entfernt sind.
Und du, so hört es sich zumindest an in deinem Tonfall, als ich gerade das Wort erwähnt habe, du denkst auch, dass wir da noch ein bisschen brauchen.
Ich glaube, ja, zwei Dinge. Das eine ist, ja, ich glaube, dass das noch ein bisschen länger braucht. Da bin ich aber auch nicht der wirkliche Experte. Also ich bin kein Computerwissenschaftler oder sowas, ja. Mhm. Da kann ich mich auch nur auf das verlassen, was ich höre von Leuten, die ich respektiere. Für mich vielleicht viel wichtiger ist die Fragestellung, dass ich glaube, wir haben viel wichtigere, brennende Probleme, um die wir uns heute kümmern müssen, als statt sich hinzulegen und zu sagen, naja, irgendwann werden die Computer ja übernehmen und so weiter. Ja? Also ich würde mich eher darüber freuen, dass wir, also wenn ich sowas höre wie zum Beispiel, keine Ahnung, ja, irgendwie Elon Musk, nichts gegen Elon, ja, aber Elon Musk hat jetzt irgendwie 6 Milliarden US-Dollar eingesammelt, um sein neues künstliches Intelligenz-Startup da aufzusetzen. Ich würde die 6 Milliarden lieber in Klimaschutz stecken. Na, oder mich um soziale Probleme in der Welt.
Da spricht der German, Pascal.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, wir haben einfach sehr brennende, sehr wichtige Probleme auf diesem Planeten, die wir lösen sollten. Und da sollten wir uns vielleicht auch drum kümmern.
Ja. Ich würde noch eine Jobbeschreibung, also ich finde das ja großartig. Du hast uns ja jetzt wirklich erklärt, dass du bist ein Jolly Good Fellow. Ich finde, dass Katharina würde mir da vielleicht auch zustimmen. Das definitiv bejahe ich. Deine LinkedIn-Bio. Climber, das haben wir am Anfang gehört, wahnsinnig spannend. Ich würde noch vielleicht, wenn ich darf, Future Teacher dazu schreiben, weil nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe, bringst du den Menschen bei, Zukunft als was zu begreifen, was man zwar nicht wissen kann, aber wo man zumindest irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise sich reinfühlen kann, die einem helfen kann, seine eigene Gegenwart ein bisschen anders auszulegen. Mhm. Hast du dafür ein Beispiel, dass du auch, also wie du das Menschen beibringst? Und ich frage auch deswegen, weil das Wort Futurist oder auch Zukunftsforscher ja inflationär zunimmt. Also es gibt ja immer mehr Menschen, jetzt wenn man mal von der Berufsplattform LinkedIn ausgeht, die sich dort Futurist nennen oder Zukunftsforscher.
Klingt ja auch
super. Ich hoste sogar eine eigene Talkshow für Foresight Practitioners oder Futurists. Und von denen sagen auch ganz viele, das ist kein geschützter Begriff und immer mehr Leute nennen sich so und viele davon sind so Snakes Oil Salesmen, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Also Menschen, die die nicht so ganz seriös sind in dem, was sie da tun, die reden viel, aber Verantwortung haben sie wenig für das, was sie da tun. Und du versuchst ja, diesen Begriff des Zukunftsforschers jedem nahezubringen, so dass das eine Art System dahinter steckt. Wie kann man das denn lernen? Wie kann man ein Zukunftsforscher so werden, dass das kein Quatsch ist und kein Snake Oil, sondern dass man wirklich sein Team, seinen eigenen Beruf, vielleicht seine Organisation, vielleicht sogar seine Familie und sein persönliches Leben wirklich weiterbringen kann. Was ist denn da eine gute Herangehensweise?
Ja, Snake Oil, in der Tat. Ich finde es ganz lustig, irgendwie in jeder Sprache, zumindest jeder Sprache, die mir bekannt ist, ist das Wort Zukunft als Singular ausgelegt. Die Zukunft. Singular, eine Zukunft. Und ich finde das schon irgendwie sehr merkwürdig, weil wir haben keine eine Zukunft. Es gibt nur Zukünfte. Es gibt hunderte von Zukünften, von denen manche mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Also wenn du dir zum Beispiel überlegst, irgendwie, weiß ich nicht, die Situation in der Ukraine. Es kann in x Möglichkeiten ausarten. Ja, das kann irgendwie, Russland übernimmt die Ukraine, Ukraine schmeißt Russland raus, irgendwie, es gibt ewig, das wird sich ewig hinziehen. Ja, irgendwie, es gibt Waffenstillstand, was auch immer. Also es gibt eine ganze Menge Zukünfte. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den man verstehen muss. Ja, dass du sagst irgendwie, die Zukunft ist im Grunde ein Spiel von Probabilities, also Wahrscheinlichkeiten. Ja, dass du erstmal sagst irgendwie, okay, es gibt einen Rahmen von Zukünften, möglichen Zukünften, Szenarien. Davon sind manche mehr oder weniger wahrscheinlich. Und dann überlegst du dir, aufgrund dieser Zukünfte und denen, die du als wahrscheinlicher festgestellt hast, überlegst du dir, okay, was bedeutet das denn für mich? Also zum Beispiel für mich als Unternehmen oder für mich als Person oder für meine Familie etc. Und dann kannst du eben dich auf die Zukunft etwas besser vorbereiten. Oder, und das ist die Einladung, die ich immer den Leuten gebe, ist, die Zukunft, wie gesagt, die Zukunft ist unbeschrieben. Aber die Zukunft ist auch das, was wir gestalten. Ja, also du kreierst die Zukunft, ich kreiere die Zukunft. Und ich glaube, die Leute, die aktiv an der Zukunftsgestaltung teilnehmen, die sagen, ich habe eine Vision für die Zukunft. Ja, zum Beispiel für meine Familie oder für mein Unternehmen oder für meine Gesellschaft. Ich habe eine bestimmte Vision für die Zukunft und ich arbeite dahingehend, dass diese Vision wahr wird. Das sind die Leute, die die Zukunft machen. Und das Problem ist, dass viele Leute, glaube ich, so ein bisschen passiv da sitzen und sagen so, ja, ich weiß nicht, was die Zukunft ist und das kann ja auch keiner wissen und irgendwie, ich kann da ja auch nichts tun. Und dann passiert die Zukunft für dich und du gestaltest die aktiv nicht. Und das, finde ich, ist, glaube ich, die schlimmste und die traurigste Variante der Zukunft.
Wenn man jetzt eben sich nicht spontan dieser Gruppe zugehörig fühlt, die sagt, hey, ich gestalte die Zukunft aktiv mit, ich habe eine Vision und weiß oder ich will darauf hinarbeiten, wie schafft man es? Weil ich könnte mir, um ehrlich zu sein, vorstellen, dass viele Leute auch eher Dinge auf sich zukommen lassen, weil sie unsicher sind, weil sie nicht wissen, was passiert. Wie schafft man es, diese Passivität zu verlassen?
gute Frage. Du hast Du kannst, ich glaube, auf der einen Seite kannst du defensiv oder offensiv mit der Zukunft umgehen. Und ich glaube, dass wir auch in unterschiedlichen Bereichen in unserem Leben, wir uns entscheiden, ob wir defensiv oder offensiv damit umgehen wollen. Defensiv aus meiner Sicht heißt, du solltest dich zumindest darauf vorbereiten, was möglich ist und dir überlegen, was bedeutet das für mich. Also das klassische Beispiel ist, du hast irgendwie eine Situation, keine Ahnung, Covid. Covid war nun eine Zukunft, die für viele Leute sehr, sehr überraschend kam, auf die man sich aber hätte zumindest etwas besser vorbereiten können, indem man einfach mal überlegt hätte, was passiert denn, ne, wenn irgendwie wir eine globale Pandemie haben. Das ist die passive Seite. Das heißt, du sagst irgendwie, okay, das ist eine Zukunft, ich weiß nicht, ob die passiert oder nicht, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Zukunft passieren könnte und ich bereite mich darauf einfach mal vor. Oder ich bereite mich zumindest mental darauf vor, dass ich dann im Grunde die Aktion nehmen kann. Die anderen Zukünfte, ja, die anderen Teile meines Lebens, über die ich aktiv gestalten will, die mir wichtig sind, zum Beispiel meinetwegen meine Familie, da sollte ich mich hinsetzen und sagen, was soll denn meine Zukunft sein? Und das Lustige ist, ich finde immer wieder Leute, die sagen so, ja, ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft sein wird, ich weiß auch nicht und irgendwie. Auf der anderen Seite, wenn du dann sagst irgendwie, die haben Kinder, ja, und dann sage ich, was denkt ihr denn über eure Kinder nach? Und dann sagen, die haben ganz klare Visionen für die Zukunft. Die sagen, ja, also ich möchte, dass mein kleiner Sohnemann irgendwie Abitur macht und dann will ich, dass der studiert und wenn der studiert, möchte ich, dass der gerne, ne, und so weiter. Ob das sich jetzt so ausspielt, sei mal dahingestellt, aber sie haben klare Visionen für die Zukunft. Ja, und meine Einladung ist halt, einfach bewusster mit der Zukunft umzugehen. Sich hinzusetzen und zu sagen, wie wir haben eine Rolle zu spielen, sei es passiv oder aktiv, also als defensiv oder offensiv. Aber wir können diese Zukunft gestalten und du kannst im Grunde so ein bisschen in diese Kugel, die Zukunft darstellt, kannst du reingucken. Du kannst Dinge sehen über die Zukunft. Keiner kann dir sagen, wie, keine Ahnung, künstliche Intelligenz in 2 Jahren aussehen wird. Keiner. Aber was ich dir heute sagen kann, ist, dass künstliche Intelligenz in 2 Jahren deutlich besser sein wird, als sie es heute ist. Da ist absolut keine Frage, dass es stehen bleibt. Ja, das heißt, wenn du heute hingehst und sagst irgendwie, es gibt einen Anwendungszweck für künstliche Intelligenz, aber der passt so gerade nicht, das geht noch nicht ganz, dann kann ich dir heute schon garantieren, dass du irgendwie in einem Jahr oder in zwei Jahren, dass das passieren wird. Weil es ist einfach, it's inevitable, es ist unausweichlich.
Und um zum Schluss noch zu deiner eigenen Zukunft zu kommen, Pascal, wie wendest du das denn auf dich selbst oder auch auf euer Leben an? Also du hast uns ja vorhin erzählt, dass du auch euren Umzug, das war eine strategische Entscheidung, ihr habt euch da sehr systematisch rangearbeitet. Machst du denn auch, wenn du deine eigene oder eure eigene Zukunft planst, benutzt du quasi die Techniken aus deiner Arbeit dafür?
Ja, absolut. Wir gucken uns halt ganz viel an. Guck mal, wir sind, also wenn du überlegst, was wir machen, wir machen halt viel irgendwie Schulung und Lernen und dergleichen. Und wir gucken uns halt ganz intensiv an, irgendwie, wo geht die Reise für uns hin? Also wenn du überlegst, irgendwie, es gibt jetzt Forschungspapiere, die zeigen, dass du zum Beispiel künstliche Intelligenz, also Generative AI, zum Unterrichten einsetzen kannst und dass das besser ist als, also in manchen Bereichen besser ist als menschlicher Unterricht, ja. Dass du bessere Lernergebnisse kriegst. Da stellen wir uns dann halt auch die Frage, wie können wir solche Dinge irgendwie bei uns einbauen? Wie können wir damit rumspielen? Wie können wir im Grunde Muscle Memory, also so ein bisschen, weißt du, so ein taktiles Gefühl dafür bekommen, wie diese Zukunft aussehen kann. Und dann bereiten wir uns darauf vor, dann bauen wir diese Zukunft auch. Wir machen das viel mit unserer Firma, auf jeden Fall, ja. Ich überlege mir ständig irgendwie, wo geht denn die Reise im Lernen hin? Wo geht denn die Reise im, weißt du, irgendwie Workshopping, Education, Corporate Learning und dergleichen hin?
Und deine Frau und du, wie macht ihr das? Wie futuret ihr?
Als Menschen erlaube ich mir den Luxus zu sagen, in meinem privaten Leben möchte ich mein Leben so leben, dass ich tatsächlich so ein bisschen von Tag zu Tag lebe. Weißt du, ich kletter, meine Frau reitet, was auch nicht ganz ohne Gefahr ist, wenn man, und wir genießen einfach dieses im Moment sein. Ich möchte da nicht zu viel über die Zukunft nachdenken. Wir haben auch keine Kinder, deswegen habe ich auch noch nicht diesen, also habe ich da einmal auch ganz klar nicht diesen Druck, ja. Und deswegen erlauben wir uns diesen Luxus zu sagen, in unserem Privatleben leben wir im Grunde sehr bewusst im Hier und Jetzt, anstatt ständig über die Zukunft nachdenken zu müssen. Wir haben auch den Luxus, das zu tun. Und das ist natürlich auch eine, und deswegen sind wir uns auch sehr bewusst, dass wir da einen Luxus haben, den nicht jeder hat.
Aber wie siehst du denn deine Zukunft als, ja, deutscher Amerikaner? Meinst du, also es gibt ja in meinem Leben zum Beispiel jetzt, wo ich so im mittleren Alter bin, merke ich schon, dass es mich wieder ein bisschen mehr zurückzieht, Richtung Familie, Richtung vielleicht auch den älter werdenden Verwandten oder Eltern. Und ich glaube, viele, die so, ne, in irgendeiner Phase ihres Lebens ihre Heimat hinter sich lassen und Experts sind oder auf jeden Fall nicht die, sagen wir mal, klassischen Immigranten, die ihre ganze Familie dann mitnehmen, sondern halt alleine oder zu zweit, zu dritt ins Ausland gehen, für die stellt sich ja diese Frage. Stellst du dir diese Frage auch manchmal?
Ja, ehrlich gesagt nicht. Aus dem einfachen Grunde, ich glaube, da haben wir auch, du hast das gerade sehr schön beschrieben, ich habe da noch nie irgendwie so drüber nachgedacht. Ich komme aus einer sehr kleinen Familie, meine Frau kommt auch aus einer sehr kleinen Familie. Mein Vater lebt noch in Deutschland, bei meiner Frau ist es die Mutter. Aber das ist ja auch im Großen und Ganzen das, was wir an Familie haben. Ja? Deswegen hat sich für uns dieses Umziehen in die USA oder auch damals Umziehen nach England mehr angefühlt wie das, was du gerade beschrieben hast, diese Immigrantengeschichte, wo ich die ganze Familie mitnehme. Ja? Mhm. Für mich, ich kann absolut verstehen, wenn meine Freunde sagen irgendwie, hey, ich möchte wieder zurück, ich habe mein Bruder, meine Schwester leben in Deutschland und ich habe irgendwie Kinder und die haben Kinder und dann haben die Neffen und Onkels und sowas. Ja, das verstehe ich absolut. Wir haben nichts davon. Deswegen ist es für uns so, als wir hierher kamen, war das wirklich so, ja, wir sind jetzt irgendwie Immigration. Ja, das ist irgendwie, von daher, wir fühlen uns hier sehr, sehr, sehr wohl. Und ich glaube, das ist einfach, das wird dann auch hier für uns Heimat bleiben. Aber wie gesagt, ich absolut verstehe, dass Menschen zurück wollen. Wenn sie eben diesen Anker haben, der fehlt uns halt. Da sind wir halt irgendwie Einzelkinder und dergleichen. Ja. Da sind wir halt ein bisschen anders.
Ihr habt jetzt euren Anker in Boulder, Colorado. Total.
Ja.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, und wo ihr seid, ist zu Hause. Das ist ja auch toll.
Genau, genau. Wobei, wo ihr seid, ist zu Hause, ist ganz spannend, weil ich irgendwie in London habe ich mich nie wirklich wohl gefühlt, also so zu Hause gefühlt. Ich glaube, da waren wir auch nicht lang genug. Wir waren da 2,5 Jahre. Ich glaube, das reicht nicht, um wirklich, weißt du, so einen tiefen Freundeskreis aufzubauen. Und im Silicon Valley habe ich mich zwar sehr wohl gefühlt, aber nie wirklich zu Hause gefühlt. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass im Silicon Valley das Leben sehr transient ist. Also, das sind, weißt du, Leute kommen raus und rein und irgendwie alle sind da, um zu arbeiten. Und ich fand es immer sehr, sehr schwierig, wirklich Freundschaften aufzubauen. Also alle deine Freunde sind Leute, mit denen du arbeitest. Ne? Und das ist nett und man macht dann auch Kinoabend zu Hause, aber es ist eben anders. Und hier in Boulder, Catalina, du kennst das aus aus Kansas. Ja, das ist halt mal eine andere Qualität, weil die Leute, die hier sind, sind hier, weil sie hier sein wollen. Ne? Und da gibt's eine andere Qualität. Und ich glaube, das ist viel auch, was für uns zu Hause ausmacht.
Ja, total spannend. Ich glaube, in Kansas ist tatsächlich auch der Grund eher der, den Felix gerade genannt hat, dass die Leute aufgrund der Familie da bleiben oder wieder dahin zurückkehren, nachdem sie eine Zeit lang weggegangen sind. Also da ist es tatsächlich eher so, dass, vielleicht würde man da auch die Frage stellen, who's your family, die man sonst in den Südstaaten stellt, total. Um nochmal darauf zurückzukommen. Aber vielen Dank. Ja, ich finde das noch, ich wollte nochmal ganz kurz sagen, ich finde es total spannend, dass du uns auch von dieser Checkliste am Anfang erzählt hast, die du gemacht hast und die ja scheinbar für euch wirklich zu dem denkbar besten Resultat geführt hat, dass ihr euch wirklich auch, dass alles das, was ihr euch erhofft habt in Boulder, Colorado, wahr geworden ist. Und ich möchte das unbedingt mitnehmen und mal in irgendeinem Lebensbereich einfach mal ausprobieren. Also ich plane keinen Umzug, aber das kann man ja sicherlich auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Also vielen Dank schon mal dafür.
Sehr gerne. Und ganz ehrlich, alleine schon sich hinzusetzen und zu sagen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Ich glaube, wir treffen so viele Entscheidungen in dem Leben, wo wir irgendwie das nicht wirklich einfach auch mal verbalisiert haben. Und vor allen Dingen, wenn du in einer Partnerschaft bist, also irgendwie mit einem Freund, Ehemann oder was auch immer, sich mal hinzusetzen und zu sagen, was ist dir denn wichtig und was ist mir denn wichtig? Ne? Einfach das mal explizit zu machen und nicht nur anzunehmen, so, ja, ich glaube, ich weiß, was du magst. Schon hilfreich, ja.
Ja. Das ist natürlich auch was, was sich ändert. Ne? Das heißt, man kann diese Unterhaltung immer wieder führen. Mhm. Und man wird wahrscheinlich immer wieder zu anderen Ergebnissen kommen. Ich habe noch eine Frage an dich, Pascal, bevor wir hier zumachen. Kannst du beschreiben, wie sich dein Blick auf Deutschland verändert hat, jetzt wo du es schon so lange hinter dir gelassen hast?
Ja, schwierig. Das kennst du wahrscheinlich auch, Felix, wenn du in den USA lebst und vielleicht noch etwas einfacher, weil du an der Ostküste lebst, aber wenn du in den USA lebst, kriegst du von dem Rest der Welt relativ wenig mit. Also das Land ist halt so groß und das ist auch irgendwie so mächtig und was auch immer. Ja, das ist irgendwie die ganzen Neuigkeiten und irgendwas, was irgendwie passiert, ist immer sehr USA-zentrisch. Was dann dazu führt, dass ich tatsächlich jetzt mich mit meinem Vater unterhalten hatte und der mir die Namen von irgendwelchen deutschen Politikern runterrasselte, von denen ich tatsächlich keinen einzigen mehr kannte. Ja, deswegen hast du so ein bisschen diese, und ich bin ja auch relativ lange schon aus Deutschland raus, deswegen hast du so ein bisschen so diesen Disconnect. Ja, du bist so ein bisschen irgendwie. Auf der einen Seite habe ich halt, wenn ich in Köln bin, kenne ich tatsächlich noch irgendwie die Kneipe an der Gasse, die sich seit 30 Jahren nicht geändert hat, ja, wo du seinen Kölsch trinkst. Und wenn mein Vater mir sagt, ja, ich bin dann da irgendwie die große Schildergasse runter, dann weiß ich genau, wie das aussieht. Ja, ich kann das wirklich nachvollziehen, weil ich einfach da gelebt habe. Oder auch Berlin viel, ja. Wobei Berlin sich so stark ändert, ständig, dass es mir auch schwer fällt. Aber auf der anderen Seite fehlt mir dann halt auch viel irgendwie des Verständnisses einfach, ja. Wie gesagt, mein Vater erzählt mir irgendwas über deutsche Politik und ich so, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, ja. Und deswegen ist das so ein ganz merkwürdiger, so ein Disconnect zwischen diesen Welten, weißt du? So auf der einen Seite fühlt es sich sehr, sehr familiär an und auf der anderen Seite so, im Grunde ist mein Wissen über Deutschland ist so gut wie das Wissen, das ich über Frankreich oder England oder Australien habe.
Ja. Ja, ich kann mich da total mit identifizieren. Ich bin jetzt wieder hierher gekommen und wurde mit einem Wort konfrontiert, was ich vorher wirklich noch nie gehört hatte. Bubatz.
Bubatz.
Ah, Leute.
Ja, siehst du,
was ist Bubatz?
Siehst du, Catalina? Das darfst du googeln. So wie ich den Porn Pilot googeln musste, darfst du jetzt gleich mal im Anschluss Bubatz googeln.
Das werde ich gleich machen. Yes. Das wird gemacht.
Wenn man in Deutschland Bubatz googelt, ist das erste Suchergebnis Fragen und Antworten zum Cannabisgesetz. So viel sei mal verraten.
Okay.
Und ich hoffe, dass du den Rest auch rausfindest. Und ich habe mir genau dieselbe Reaktion, die Catalina gerade hatte, nämlich, Mann, Leute, was ist denn mit euch los? Alter, wie alt bist du denn inzwischen, dass du das nicht mehr weißt? Die habe ich mir gerade in komprimierter Form von einem Dutzend Leute hier abgeholt. Und das war doch ein ziemlicher Schock, weil ja, ich denke natürlich immer, ich bin hier total tuned in, aber ich bin eben doch auch viel weg.
Ja.
Und weit weg.
Ja, ja, genau. Ganz genau. Ja, Bubatz.
ja.
Ich finde es schön, dass wir jetzt das Gespräch auf dieser Note beenden können. Felix, danke dafür.
Sehr gerne. Das nächste Mal, wenn wir Pascal sehen, Catalina.
In Köln, hoffentlich. Du musst uns noch verraten, wo in Köln. Das wäre jetzt noch meine allerletzte Frage gewesen. Wo in Köln würdest du denn dieses Bier trinken, dieses Kölsch, von dem du gerade meintest, die Kneipe, da weißt du noch direkt, wo du hingehen würdest.
Ich bin ja in Köln, bin ich ja sehr traditionell und ich habe sehr gute Erinnerungen an das gute Frühbrauhaus am Kölner Dom.
Alles klar.
Etwas touristisch überlaufen, aber nach wie vor authentisch Kölsch und Frühkölsch ist auch durchaus trinkbar.
Alles klar.
Da gibt es verschiedene Meinungen dazu, aber die diskutieren wir in einem anderen Podcast.
Im Früh. Pascal, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast nach Boulder, Colorado, dass du uns von deinen Climbing, von deinen Kletteraktivitäten erzählt hast, wie es sich anfühlt zu fallen. Meine Güte, das möchte ich wirklich nicht erleben. Und aber es war total sehr, sehr spannend, dass wir mit dir über Innovation und Disruption sprechen konnten. Und bevor wir jetzt aufhören, möchten wir noch einmal an letzter Stelle das Mikro an dich übergeben. Gibt es noch irgendetwas, eine Frage, die wir nicht gestellt haben, eine Sache, die du auf dem Herzen hast, jemanden, den du grüßen möchtest? Wenn dem so ist, jetzt das Mikrofon gehört dir.
Ah, gute Frage. einfach mit einer persönlichen Story enden. Ganz kurz, mein Cousin, der mit dem ich sehr eng verbunden bin, der etwas älter ist als ich, ist gerade aus dem Krankenhaus. Der hatte eine geplatzte Aorta.
Ach je.
Den hätte es also fast erledigt. Was mich sehr deutlich daran erinnert hat, dass das Leben sehr kurz ist. Deswegen bei dem ganzen Gerede über die Zukunft und künstliche Intelligenz und was auch immer, bitte nicht vergessen, ab und zu mal raus und die Dinge tun, die euch irgendwie Spaß machen.
Das werden wir machen.
Wow.
Ja.
Was für ein Schlusssatz, Pascal, ausgerechnet von dir, dem Certified Futurist. Das muss ich erstmal verdauen.
Jetzt muss ich nachgucken, was Bubatz heißt.
Ja, aber du bist auch ein Certified Presentist. Ich habe auch von dir gelernt, dass es im Moment Leben das sehr eigentlich wichtig. Wichtige ist. Das also ist vielen, wichtig. Vielen Dank.
Ja.
Und vor allem sicheres und frohes immer höher klettern.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hat super Spaß gemacht.
Mach's gut, Pascal.
Vielen Dank, Pascal.